Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Die haben wohl gedacht, der ist verzweifelt und will unbedingt.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Ja, ich glaube, die haben sich gedacht, der hat eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung und weiß nicht, was er da macht, so. Aber das könnte klappen.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
So, mach doch mal ein bisschen Noise. Sag doch mal was.
Jetzt. Ja, hallo. Ich bin Jens. Jens Nellissen.
Jens Nellissen. Jens Nellissen. Wie kommst du denn auf Jens jetzt?
Das ist cool, das ist so nah bei Nils. Und ich finde, man sollte mit seinem eigenen Namen jetzt auch nicht so pingelig sein. Also bei Jens drehe ich mich sicherheitshalber immer mal um. Das kann ja sein, dass jemand...
Ne? Ist das so?
Nee.
Hey, Jens! Merk dir deinen Gedanken, ich hole das...
Okay, ja, sehr gut.
Das ist Nils Nellissen. Er ist Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher.
Also du wirst nicht verdursten, ich habe meinen...
Nee, ich glaube, du hast es ja schon gesehen auf der SMS.
Stimmt.
Ich dachte, okay.
Ich habe dir ein Foto geschickt.
Oh, sehr schön. Sehr schön. Oh.
Schön frisch.
Ja, schön frisch kühlt. Wir haben ja auch draußen Sommer.
Der Oldenburger Jung, der auf dem Fußballplatz und nicht im Theater sozialisiert wurde, wollte ursprünglich Maler werden. Doch wenn er heute in ein Atelier geht, dann um zu synchronisieren. So spricht er zum Beispiel Scott Eastwood, Clint Eastwoods Sohn, im Biopic Snowden oder Tyler John Olsen in Precious Cargo. Vor der Kamera sieht man ihn heute etwa als Dr. Hildebrand in der Serie Der Kriminalist. Für Audible liest er Fantasy- und Thriller-Romane von Marcus Heitz und Kevin O'Brien, aber auch zeitgenössische Literatur wie etwa Das geträumte Land von Pen Faulkner Award-Gewinnerin Mbolo Mbue. Als er bei seiner Ausspracherecherche für dieses Hörbuch nicht weiterkam, tickerte er kurzerhand in die Kameruner Straße im afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding und fragte sich von Laden zu Laden durch, bis er fündig wurde. Auf geht's.
So. So als Nichtraucher hast du
ja
kein Fahrzeug dabei, oder?
Fahrzeug. Ist vorbei.
Fumpa.
Danke dir.
Bitteschön.
Yeah. Sehr elegant. Bei mir hört sich das nicht so cool an, ja.
Und? Schüsschen.
Ja.
Schön, dass du da bist.
Mhm. Freut mich, eingeladen zu sein.
Mhm. Ich habe dich, glaube ich, ja schon von einem Jahr angesprochen, oder?
Ja, wir haben das erste
ziemlich
Mal
am Anfang.
Ja. Ich habe auch gesagt, ich würde kommen wollen, aber wie ich das, ich glaube, ich kann das ganz gut. Das verschiebt sich dann immer ein bisschen bei mir.
Du kannst das ganz gut vor dir hinschieben, meinst du?
Ja, nee, ich sag dann immer so, ja, ich will das auch unbedingt machen, aber in letzter Zeit war dann einfach auch so viel, dass ich dann das nicht mehr organisiere, das alles pünktlich zu schaffen. Und dann mache ich es lieber, wo ich dann lieber ein andermal, wo man dann Ruhe hat und nicht so. Also ich finde das dann immer gerade so ein Termin, fände ich schade, wenn man da so reinrennt und eigentlich sagt, du, ich muss jetzt auch eigentlich gleich wieder los.
Mhm. Nee, nach hinten raus solltest du nichts mehr haben,
ja,
das ist ganz gut.
Genau, nach hinten sollte ich mit dem Bier vielleicht nicht so viel haben.
Aber ja, genau, ich kenne das auch. Ich finde, also bei mir kommt es so öfter vor, dass ich tatsächlich nach Aufnahmen dann noch dieses Gespräch mache und das ist anstrengend, weil man dann doch ein bisschen zerstreut ist, aber es funktioniert. Es kann auch in so einer Leck-Arsch-Haltung sein und kann auch sehr witzig werden.
Das wollte ich gerade sagen. Kann ja auch, wenn man so zwei ganz erschöpfte Menschen da hat,
genau.
Da können ja auch sehr seltsame Sachen passieren.
Ja, also warum Becks?
Ich glaube, das ist einfach meiner Herkunft geschuldet, weil ich einfach aus Norddeutschland komme und Becks Bier war dann ab dem Alter, wo man es trinken durfte, irgendwie so der stete Begleiter, obwohl die meisten ja dann doch eher, weil also nahe der ostfriesischen Grenze dann tatsächlich zum Jever neigen, aber war mir zu friesisch herb.
Ja,
ja, und obwohl es auch gut schmeckt, aber für mich war eigentlich dann immer Becks das Bier, was ich getrunken habe und geprägt hat mich dann wahrscheinlich auch noch diese Zivildienstzeit in Bremen, wo ich dann immer auf die Becks Brauerei geguckt habe und
Du hast das Becks auch gerochen.
Ja, Wahnsinn, ja, genau.
Oder?
Ja.
Okay, du hast dein Zivi in Bremen gemacht. Also du bist ein Oldenburger Jung?
Genau, ich bin, ja, genau, ein Oldenburger Jung, ne?
Ja. Und, ja,
also nicht ganz, ne? Ich bin noch mehr vom Land. Ich komme also so 10 Kilometer über Oldenburg.
Okay.
Das ist dann, von da fährst du nochmal so eine halbe Stunde oder sowas mit dem Fahrrad ein bisschen Ostfriesland, ne?
Das ist ja, dann ist es richtig. Ja, okay. Ja. Weiter nach oben.
Ja, genau, nach oben musst du dann. Okay. Ne? Richtung, ja, so, dann geht das so Richtung Ja, weiß ich nicht, das sagt den Leuten ja auch nicht viel. So Dangas oder so.
So, natürlich, ne? Dangas
war's. Ja, weil du so ein Bremer Jung bist, ja, ne? Dangas oder Richtung Wilhelmshaven.
Ja, das, ne, ist Küste halt. Ne? Ja, das ist ja schon richtig an der Küste, bei Oldenburg, ja, selber.
Nee, ja, Oldenburg ist überhaupt nicht eigentlich. Gefühlt gar nicht an der Küste.
Ist mit Bremen ähnlich. Also, ja, man fährt, ich glaube, das hatten wir im Vorgespräch auch mal festgestellt. So als Bremer oder Oldenburger ist nicht so, als würde man am Meer leben, genau, und irgendwie in den Sommerferien jeden zweiten Tag hinfahren.
Ja, absolut. Was ich aber im Nachhinein als...
Vor allem meistens ist es nicht da, wenn man kommt. Oder hast du den Tide-Kalender gelernt?
Ich habe den Tide-Kalender nie gelernt.
Okay.
Und es war dann immer gerade so, wenn man... Schön war dann, wenn man den Leuten irgendwie zeigen wollte, wie toll die Nordsee sein kann. Mhm. Und dann den Fehler gemacht hat, eben nach Dangas, das wird eben einem da an den sagenumwobenen Jadebusen gefahren.
Ja.
Und dann standst du davor, vor dieser matsch-grau-braunen Pampe und... die Leute haben einen ganz unglaublich angeguckt und gesagt, ja, und hier kann man auch baden. So, und dachte, ja, wenn wir warten, können wir auch baden.
Watt, kein Meer.
Ja, genau. Nur Watt.
Ja, geil.
Ja. Nee, genau, da komme ich her. Und dann bin ich von da nach Bremen gegangen und habe, obwohl ich habe meinen Zivildienst sogar in Oldenburg angefangen, aber das war so katastrophal, dass ich gesagt habe, das halte ich nie aus.
Mhm. Und, das heißt, du bist gewechselt innerhalb.
Ja, genau.
Wie viel musstest du noch machen? 14, 15 Monate?
Nee, ich hatte, glaube ich, 18 dann. Ne?
Du warst noch 18?
Ja.
Okay, ich hatte nur noch 11. Wir haben schon festgestellt, wir sind knapp 10 Jahre auseinander. Mhm. Ich habe, als ich dich kennengelernt habe, bei unserer, ich glaube, die erste Produktion war Klar ist das Liebe.
Ja.
Oder, ja, kommen wir später noch.
Das ist jetzt
dazu
missverständlich, aber das ist.
Ja, das erste Hörbuch, was wir zusammen gemacht haben, wo
stimmt,
du da
das
warst,
war glaube ich, da genau. Warst du, das war, glaube ich, sowieso fast. Ich glaube, es war meine allererste Aufnahme, ne?
Bei La Lausche Lounge oder deine erste Hörbuchaufnahme?
Ich glaube generell.
Ja.
Ich hatte das Crazy Casting, oder es kam das andere erste Hörbuch davor, aber es muss so, nee, das muss, das war das erste oder zweite, oder es war halt eben genau andersrum.
Das ersten. War 2015, meine ich.
Mhm.
Ist dann noch gar nicht so?
Nee, es ist noch gar nicht so lange her. Ich mache auch, ja, seit 2015 habe ich den ersten Krimi lesen dürfen.
Krass, Alter. Und dafür hast du aber schon eine kleine Nummer zusammengeschustert.
Ja, zum Glück ging das dann auch weiter so. Das freut mich auch sehr. Und dann habe ich ja auch die letzten 2 Jahre, finde ich verhältnismäßig viel gelesen und auch längere Bücher gelesen.
Im Verhältnis zu Synchronarbeit, meinst du? Oder auch?
Im Verhältnis zu allem eigentlich. Eigentlich war das auf jeden Fall so kalenderbestimmt, Krimis und Fantasy-Dinger, die da dann gelesen wurden.
Dinger.
Ja. Das war, ja, genau.
Will ich das? Will ich da eine Wertung? Nein. Nee,
überhaupt nicht. Ich lese das total gerne, aber es sind Dinger in dem Sinne von, waren ja dann auch 600, 700 Seiten und sowas Dinger dabei und deswegen sind das halt richtig, ich finde, das war nicht nur ein kleines Fantasy-Büchelchen, sondern es war echt, waren Fantasy-Dinger beim Lesen manchmal, wo du dachtest, wow, gleich kriege ich hier einen Drehwurm.
Mhm.
Ja, aber toll, war cool.
Wir springen, ist völlig egal.
Ja?
18 Monate Zivi, dann hast du in Bremen weitergemacht. Was hast du denn überhaupt gemacht, in welchem Bereich?
Ich war, in Oldenburg habe ich angefangen und habe im Krankenhaus gearbeitet und habe sehr schnell festgestellt, dass mir das gar nicht liegt. Ich glaube,
das heißt, Bettenschieben in Anführungsstrichen ist das.
Bettenschieben, ja, aber jetzt, also es ging natürlich auch, was weiß ich, es war ja alles, ne? Bettenschieben, Leute irgendwie in den Röntgenbereich schieben, mit denen reden, ging ja auch darum, die zu waschen, sich drum zu kümmern oder alles Mögliche halt. Also man ist ja dann als Zivildienstleistender Mädchen für alles gewesen.
Ja.
Und da habe ich dann aber gemerkt, dass ich das nicht will und wollte, eigentlich auch unbedingt nach Bremen. Und habe dann es tatsächlich geschafft, die Stelle zu wechseln, was irgendwie ein bisschen schwierig sich irgendwie zuerst so gestaltet, dann aber recht gut funktioniert hat. Und dann habe ich einen sehr schönen, eigentlich finde ich auch so erfüllenden sozialen Dienst in Bremen geleistet, im mobilen Altentransport. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Also mobile, wie hieß denn das? Sozialer mobiler Hilfsdienst hieß das, genau. Und das war sehr cool, da habe ich tolle Leute kennengelernt. Also alte Leute, sehr alte Leute streckenweise. Und es war eine sehr schöne Zeit. Ich habe das sehr gern gemacht in Bremen da. Und so auch unterschiedliche Menschen kennengelernt und wie man mit dem Alter eben durch den Charakter bedingt auch sehr unterschiedlich damit umgehen kann. Mhm. Oder wie einem das Leben und das Schicksal einfach auch so vielleicht dem einen mehr einen Ast in den Ärmel geschoben hat als dem anderen.
Mhm. Also das heißt, mit dem Thema Alter hast du dich in dem Sinne schon auseinandergesetzt?
Ja, tatsächlich, ja.
Ja. Mhm. Ich habe gerade gestern die sechsteilige Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt ja so viel, aber Ad Vitam war eine Arte Mediathek, so eine französische Miniserie über letztendlich den aktuellen, oder was heißt, den ewigen Menschheitsalbtraum, würde ich fast sagen, der Unsterblichkeit. Mhm. Also es ist so weit, dass sie quasi die gehen in so ein Wellnessbad in Anführungsstrichen und es gibt Zellerneuerung, sodass sie eigentlich nicht altern. Mhm. So, das ist die Prämisse, das ist die Ausgangsbasis und wie damit umgegangen wird und was letztendlich in der Serie dann dazu führt, dass Tod komplett negiert wird. Also ist die Friedhöfe werden quasi abgebaut und es gibt keine mehr. Die Leute sind, die haben dann Umerziehungsgeschichten, machen 90 Jahre irgendwie einen Job und dann wechseln sie mal, weil es ja langweilig ist oder so.
Ja, aber du kannst ja auch beliebig oft.
Kinder brauchen wir eigentlich nicht mehr, das ist dann auch die Konsequenz quasi. Und die Jugend, das Alter wird, also die Volljährigkeit wird auf 30 erhöht. Mhm.
Krass. Völlig strange. Und damit, ja okay, mit der Kinderlosigkeit hätte man das Bevölkerungswachstum dann ja auch in den Griff bekommen.
Den ein Stück weit, ja.
Das Wachstum, nee, das.
Ja. Ja, egal. Auf jeden Fall, krass. Also wenn man, wir haben die gestern einfach durchgezogen, fünf Stunden oder was das dann.
Wie heißt die?
Ad Vitam, glaube ich. Schon ganz geil.
Ja. Gruselige Vorstellung.
Gruselige Vorstellung, genau. Ja. Es wird auch sehr bizarr. Also vor allem, ohne jetzt zu spoilern, aber man kann sagen, dass die Menschen nicht klarkommen mit dem, was sie, geworden sind. Diesem Prozess.
Ja.
Kommt keiner so richtig zur Rande. So. Und das ist natürlich der Ausgangspunkt.
Ja, ich glaube ja auch, dass einfach durch die Jahre der Evolution, die wir da durchschritten haben, dass wir so eine Art Programm ja eigentlich auch haben. Und ich glaube, diese mentale Stärke geht irgendwann einfach abhanden. Und es stellt sich so, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes eine Lebensmüdigkeit ein. Also wo du dann einfach, ich glaube, irgendwann sagt, auch der Geist, so jetzt, ich will nicht mehr, ich habe die Schnauze voll. Also kann ich mir gut vorstellen. Und das wird von vielen unterschätzt, aufgrund natürlich des Wunsches, dass man nicht sterben möchte. Ne? Ich glaube, also nur weil man nicht sterben möchte, ist die Schlussfolgerung, dass man ewig leben möchte, wahrscheinlich eine falsche.
Ja, also, genau. Ja, krass, aber ich meine, wo wir schon über Alter sind, als ich dich kennengelernt habe, habe ich gedacht, du bist so 1-2 Jahre älter, weil wir sind 10 Jahre knapp auseinander. Mhm. Und also ich meine, mittlerweile, in Anführungsstrichen, könnte das, glaube ich, wahrscheinlich als Kompliment dann drüber kommen.
Das ist immer noch, ja.
Oder?
Das ist ein totales Kompliment, natürlich. Ja,
also du wirst schon wahrscheinlich jünger geschätzt, als du bist,
in der Regel,
oder?
Ja.
Also,
ja. Mhm. Ja. Also es gab auch so Momente, wo ich es dann nicht so... Ja, nicht
Herr
so,
Nellison,
ja,
bitte?
Ja, genau. Das Schönste, was ich mal hatte, war, ich war total pleite, ich hatte überhaupt kein Geld mehr und ich hatte ein sehr altes Auto und die Reifen waren kaputt und ich musste Reifen wechseln und ich war... Ich glaube, ich war 35 oder so und hatte so eine typische Mütze, wie man das dann da hatte, so halt so, naja, so wie jetzt halt, einfach so eine Skatermütze und sah halt, weiß ich auch nicht, war wohl anscheinend frisch rasiert und so und dachte, scheiße, du hast hast du überhaupt kein Geld, um dir diese neuen Reifen da zu kaufen, aber wenn du Auto fährst, musst du ja auch diese Reifen, Auto fahren ohne Reifen ist nämlich doof und dann dachte ich mir, jetzt musst du die halt wechseln. Und bin dann da rangefahren, dachte, ja, super, läuft, klasse, Schulden. Und gegenüber war so ein Lottoladen. Und dachte ich, so, jetzt ist, es war ein genialer, also ich hatte den Plan natürlich. Ne, also
echt erste Mal Lotto spielen?
Ich hatte einen Wirtschaftsplan. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt läuft das Ding, du gehst rüber und kaufst Rubbellose. Da hast du auf jeden Fall wieder alles drin.
Deine
plus,
Reifen
drin, ja, ne? Die Reifen hast du auf jeden Fall drin, plus dann noch ein paar Mal tanken auf jeden Fall. Und dann stand ich da, Mitte 30 und wollte so, ich weiß nicht, was hatte ich, hatte ja nicht jetzt so viel Geld irgendwie, um da tausende Rubbellose zu kaufen. Drei Stück für 2 Euro das Stück oder so. Und dann guckte die Dame hinterm Tresen mich an und meinte so, dass sie jetzt gerne meinen Ausweis sehen wollte.
Herrlich.
Und da wusste ich nicht... ob ich jetzt... Ja, aber es hat mich im falschen Moment getroffen. Also ich hatte tatsächlich sowas Ähnliches nochmal, auch Auch schon wieder Lotto. Siehst du, zweimal Lotto gespielt. Aber da sieht man mal, ey, die Leute sind total geschult, fällt mir auf. Die achten echt darauf, dass nicht irgendwie unter 18-Jährige diesem Lotto oder dem Spielwahn verfallen. Sehr cool eigentlich.
Einerseits ja.
Ne, einerseits also ja.
Bei Bier und Zigaretten, glaube ich, habe ich das Gefühl, nicht so.
Nee, da kann man...
Aber zumindest uns, die kriegst du. Also, als wir jung waren.
Ja, genau.
War das kein... Eher.
Stimmt, jetzt, wo du das sagst, da kommst du immer ran, ne? Mhm. Sagt das was über unsere Gesellschaft aus? Nee, genau, und dann, da war ich so ein bisschen, da wusste ich jetzt nicht genau, wozu ich gebeten war, weil ich nämlich einfach, ich glaube, ich war auch nicht in der Stimmung, ich war einfach pleite, scheiße drauf und mir ging's nicht gut. Und wenn dann noch jemand kommt und dich so behandelt, als ob du noch nicht mal 18 bist, obwohl du schon echt ein paar Jährchen auf dem Buckel hast, das war so grenzwertig, so, mhm. Aber... Ein anderes Mal war das, das stellte sich dann eigentlich als sehr charmant heraus. Es war genau die gleiche Situation in einem anderen Laden.
Da hast du es ein paar Mal probiert.
Ja, ich habe das, siehst du, da ging es mir finanziell, glaube ich, auch nicht so gut. Also ich hatte sehr lange sehr wenig Geld in meinem Leben, das kann ich auch ruhig sagen. Mhm. Und da hatte dann die Verkäuferin aber gesagt, dass ich älter als ihre Tochter bin. Das fand ich super charming und habe ihr auch gesagt, dass sie echt mein die Woche gerettet hat. Da war ich sehr dankbar, fand ich toll. Nimmt man gerne natürlich an, klar.
Dass du älter bist als ihre
ja,
Tochter.
Ja, das ist sogar dann, hat sich dann rausgestellt, dass ich älter war als ihre Tochter dann. Ja. Fand ich aber, das war sehr charmant. Ja, das weiß nicht, vielleicht haben die Leute ja auch immer noch die Hoffnung, ich wachse noch, ich weiß es nicht. Vielleicht
klein bist du jetzt so. Nicht.
Nee, aber wusste ich jetzt nicht. Also manchmal denkt man so. Ja, weiß ich auch nicht. Aber die grauen Haare kommen ja, also von daher.
Sehe ich noch nicht.
Färbst doch, du? Doch, hier. Nee. ja, ich färbe die grau. Stimmt. Die Schläfen färbe ich immer grau. Das sieht so interessant aus.
Das stimmt.
Das kann man sogar hören. Hier. Hört man das, wenn ich Haare schüttel? Nee.
Ich glaube, es wird so ein Rauschen jetzt sein. Durch die Luftbewegung.
Also der geneigte Hörer weiß, ich habe Haare geschüttelt vor Mikro jetzt. Die grauen. Die grauen Schläfen geschüttelt. Das wäre jetzt interessant zu sehen.
Aber wie kommt dann so ein Oldenburger Vorjung an die HFF Potsdam und will Schauspieler?
Ich glaube, ursprünglich wollte ich Maler werden. Ich wollte sogar...
Maler-Künstler oder Maler und Lackierer?
Nee, Maler-Künstler, richtig Maler, so. Künstler. Also lackieren ist auch cool, aber ich wollte so malen. Mhm. Und hab da auch eigentlich so ein bisschen drauf hingearbeitet. Und dann, ich war zum Beispiel auch nie ein Theatergänger, das darf man eigentlich jetzt gar nicht so sagen, aber es ist tatsächlich so, Theater war immer so, ich bin eigentlich eher so auf dem Fußballplatz groß geworden und auch immer so, hey, Randa und so, mach mal. Und hat eigentlich so eine ganz andere Sozialisation und dann...
Also das heißt, bei den Eltern gab es auch kein Schauspiel oder...
Nee, meine Eltern sind nicht so Literatur, ja, theateraffin würde ich jetzt gar nicht so sagen. Nö. Die gehen gerne ins Theater, gucken so, aber es ist jetzt nicht so, dass das so unbedingt ihr Ding ist oder so. Das kann man nicht sagen, nee. Lieber Bücher lesen, so, das ist so, da sind sie dabei. Und und dann... Genau, wollte ich eigentlich Maler werden und habe dann aber irgendwann, also ich wollte Theatermaler dann auch zwischenzeitlich werden. Mhm.
Bühnenmalerei.
Ja, genau. Geil. Finde ich immer noch großartig und toll.
Habe ich auch ein Praktikum gemacht.
Ja?
Ja, im Bremer Theater. Siehst du? Aber ich wurde ausgebeutet und ich habe sehr blöde Arbeiten machen dürfen. Aber egal.
Haben die dir denn Dinge vermittelt?
Nee, es war einfach nicht drin damals. Ich habe mir einfach ein paar Sachen abgeguckt von dem Meister, so der war geil, das war ein Perser damals, als ich da war, und der hat auch nur noch wenige Sachen gemacht, der hat die meisten Sachen delegiert, aber wenn er sich mal hingestellt hat und es sollte dann ein Porträt oder sowas, was an die Wand gehängt wird für ein Stück oder sowas, dann war er halt einfach mit wenigen Strichen.
Krass.
Ohne Vorzeichen, zack, 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 da war es dann und dann ausgemalt und... Also das war schon beeindruckend und auch eine, ich hatte dann neben mir noch eine, die Ausbildung tatsächlich gemacht hat und die war irgendwie, glaube ich, im dritten Jahr und wo ich dann auch gesehen habe, Alter, was eine Fleißarbeit, also wo du ja letztendlich, was du erstmal lernst, ist wirklich kopieren, in Anführungsstrichen, Techniken kopieren und übertragen auf verschiedene Größenformate. Ne? Du hast jetzt meinetwegen ein kleines 10x15 Foto und sollst das auf 1,50 Meter übertragen.
Ja.
Ne? Das heißt ganz klassisch, erstmal Raster ziehen.
Ja.
Und damit du auch wirklich die Proportionen triffst und so. Ja. Und dann hat die da, ich weiß nicht, gefühlt, ich war da 4 Monate oder sowas. Mhm. Und die hat so lange daran gearbeitet. Also das war dann, ich weiß nicht, vielleicht war es auch ihr Gesellenstück am Ende oder sowas. Mhm. Aber es war wie lange die da an Farben und Pigmenten irgendwie rumgemacht hat und das.
Ja, man sieht immer, man sieht also in diesen Kunstwerken nicht den Aufwand und die Zeit, ne? Man sieht's nicht.
Wahnsinn. Deswegen war Öl auch zum Beispiel nichts für mich oder so. Ich hatte die Geduld nicht. Dann Acryl, wenn ich, also ich hab.
Ja, Öl fand ich immer sehr cool.
Ja? Mhm. Hast du die Geduld aufgebracht?
Oder ja, komischerweise, ich habe es einfach benutzt. Ja, da war ich voll dabei. So. Es war eher ein Kostenfaktor dann als.
Ja, das stimmt.
Also, wo man dachte, so, wow, kannst du dir jetzt gerade nicht leisten. Und dann habe ich auch so Kohle. Ich habe viel Kohle gezeichnet. Mag ich immer noch. Und lustigerweise habe ich jetzt mir wieder so 2-3 Sachen gekauft, wo ich dachte, probier nochmal. So, um so eine Ruhebeschäftigung, eine sinnvolle zu haben.
Ja, voll. Mhm, ja. Aber das heißt, hast du damals auch Mappen gemacht schon? Also warst du in dem Stadium, dich zu bewerben für eine Hochschule?
Nee, das hat sich dann erübrigt. Also ich hab Mappen so gemacht für mich und auch geübt, Porträts und so. Und bin dann aber irgendwie davon, dass das ging ziemlich schnell eigentlich, abgefallen davon. Also ich weiß nicht, wie dir das ging so, aber dann kamen auf einmal andere Sachen und dann ging es auch, ja, dann hat sich das schon so ein bisschen so herauskristallisiert, weil ich eigentlich den Film entdeckt habe so. Und Film war für mich damals so, ich mochte so diese elegischen, langatmigen Kameraeinstellungen und so, die man heute, wo man sagt, oh, Kunst, Film, Hilfe. Ja, aber es hat mir schon gut gefallen. Und dann, Musik ist, glaube ich, für alle, die wir in diesem Bereich, für dich, also wird das ja sowieso wahrscheinlich noch mehr treffen, dass Musik einfach ein Großteil auch des schauspielerischen Berufes ist und auch des Sprechens, das hat ja auch was mit Rhythmus zu tun und Inspiration, und ich glaube, da kam so alles zusammen einfach, die Musik, Filmmusik, dann die Malerei ist ja in gewisser Art und Weise, ist Kamera ja auch, Bilder auffangen, ne, Bilder einstellen, ja genau, solche Sachen, das kam dazu. Und dann kam einfach dieses stringente Geschichten erzählen, ne? Durch den 90-Minuten-Film, so den man damals immer ja so klassisch geguckt hat. Und das hat mir dann auf einmal irgendwie so, das hat mich dann angefixt. Und dann habe ich.
Also über den Weg schon das Film, Medium Film, gar nicht Theater, sondern gleich quasi.
Ja. Also ganz sträflich. Ich habe.
Was heißt ganz sträflich? Aber, aber wenn man sich das so bei dir anguckt, sah das trotzdem aus, wärst du so einen klassischen Weg gegangen, in Anführungsstrichen. Du hast die Ausbildung gemacht, parallel, oder dieses Studium und parallel schon auch auf Bühnen gespielt. Warst im Deutschen Theater mit kleinen Rollen oder so?
Ja, ich habe im Deutschen Theater, das war so meine allererste hier in Berlin. Und dann habe ich immer kleine Rollen gespielt und dann aber auch verhältnismäßig schnell nur noch Film gemacht und habe das letzte Mal. War ich das letzte Mal auf der Bühne gestanden? Das ist jetzt echt lange her. Ich habe das letzte Mal Theater gespielt 2008, glaube ich. Hm. Ja. Oh, das ist krass, 10 Jahre her. Krieg jetzt aber wieder Lust.
Ja. Ja. Jetzt quasi so als Hobby.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Es ist natürlich eine Zeitfrage. Ne? Ja. Und das ist
eine Geldfrage. Das, also als Freier geht es wahrscheinlich dann.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Geldfrage, weil es ist natürlich auch Theaterspielen. Ja, da zahlst du ja eigentlich noch dafür, dass du arbeiten darfst, so ungefähr. Also jetzt, ich habe ja, wenn du jetzt an großen Häusern bist, denke ich, ist es natürlich nicht ganz so, aber so, wenn du kleine Produktionen machst oder so, ich weiß nicht, dann musst du nebenbei irgendwelche Sachen machen oder so, sonst wird das sehr schwer. Ja. Aber wer weiß. Kann ja alles wiederkommen.
Okay, das heißt, also Malerei war es nicht und dann Film und darüber, okay, deswegen auch vielleicht schon gleich HFF.
Ja, komischerweise, ja. Ich wollte dahin. Also es war irgendwie für mich, weil es eben die Filmhochschule war und ich wollte natürlich auch unbedingt nach Berlin.
Ist so, ja? Gab es keine Alternative in der.
Also ich wäre auch woanders hingegangen für die Schauspielschule, auf jeden Fall. Aber tatsächlich wollte ich unbedingt nach Berlin, was natürlich auch mit der Zeit zusammenhing. Damals war ja noch. Die Wende war ja gar nicht so lange her. So, es war eine verrückte Zeit. Ich wollte unbedingt auf eine Ost-Schauspielschule. Warum, weiß ich letztendlich im Nachhinein nicht mehr. Die hatten damals einfach auch einen sehr guten Ruf. Und ich glaube, was mich auch gereizt hat, war einfach als Westler an eine Ost-Schauspielschule zu gehen. Weil, ja, das war schon was ganz anderes nochmal, ja. Und ich habe da dann vorgesprochen, und das ist eigentlich auch verrückt gewesen, weil ich ja tatsächlich so mit Theater so wenig Berührung hatte. Ich habe mir aus, das weiß ich noch, aus dem Film mit Gérard Depardieu, Dantons Tod, Ich habe mir da auch keine Platte gemacht. Ich habe dann Danton gespielt, was natürlich völlig bescheuert ist, weil ich von der Konstitution einfach kein Danton bin. Danton ist groß und dick so und ich bin nicht dick. Und ich hätte wäre eigentlich so der Robespierre gewesen. So. Und da sieht man auch, dass ich wirklich, das war ja auch schon nah am Größenwahn so eigentlich. Aber die haben wohl gedacht, der ist verzweifelt und will unbedingt. Und dann
hast du so ein Feedback irgendwann mal gekriegt oder was danach?
Nee. Ja, nee, irgendwie, glaube ich, haben die gesagt, also der hat, ja, ich glaube, die haben sich gedacht, der hat eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung und weiß nicht, was er da macht so. Aber das könnte klappen.
Weil er ist noch formbar.
Ja, genau.
Das ist ja das, was wir gerne wollen, letztendlich,
da ist,
wenn du schon zu weit bist.
Ja, wobei ich glaube, dadurch, ich war ja auch gar nicht mehr so der Jüngste. Ich war ja nicht 17 oder so. Und mit der Formbarkeit.
Aber unter 25.
Ja.
Klar, aber, also, okay, aber jetzt in dem Genre warst du ja noch jung, hast du gesagt. Ne?
Ja,
also,
ja.
Hast jetzt auch keine Theater-AGs in der Schule gemacht?
Oder doch, so? Also, doch, das habe ich gemacht. Und ich glaube, da liegt dann auch noch dieser Ursprung des Spielen. Wollens, da hatten wir den Wojciech gemacht von Danton, also von Dantons Tod. Nein, den Büchner, den Wojciech von Büchner gemacht, der auch Dantons Tod gemacht hat. So.
Okay.
Und da habe ich den Wojciech spielen dürfen und ich glaube, das hat mich irgendwie, das war so der Moment, wo ich dachte, probierste, musste mal machen, ist toll auf der Bühne.
Auch mit solchen Texten, ja? Also hast du dann Zugang gefunden für dich auch?
Ja. Also, wobei ich glaube, für mich ganz klar sagen kann, dass der Zugang mir zu der einen Kunstsprache manchmal sehr leicht gefallen ist, zu einer anderen nicht. Also ich finde einfach, ja, gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, wow, das ist schwierig zu spielen. Shakespeare fand ich dagegen immer, das hat so einen eigenen Rhythmus, und das ist, so plausibel, wie das aufeinander aufbaut. Shakespeare, ne? Und das fiel mir dann immer leicht. Und ich weiß jetzt nicht, für den Kenner oder so, zum Beispiel so Heiner Müller, war für mich immer seltsamerweise einfach zu lernen. Also ich mochte die Sprache sehr oder die hat sich mir erschlossen oder so. Ich weiß es nicht. Fand ich großartig. Ja.
Okay.
Ja, und da habe ich dann an der HFF meinen Studienplatz bekommen.
Geil. So, und dann hast du, ja genau, und dann kam aber auch schon relativ schnell Fernsehen.
Ja, das ging so, glaube ich, noch im zweiten Studienjahr. Da kamen so die ersten Rollen und dann nach 3 Jahren ist man ja sowieso durch. Dann kam Theater und gleich aber auch Fernsehen. Und Kino war auch dabei und das ging dann so alles los.
Ich habe mir das nur rausgeschrieben, hier von wegen, worauf wirst du natürlich wahrscheinlich nicht nur reduziert, aber den Assistenzarzt Dr. Sachs Mike Borowski?
Ja.
Das war diese Alpha-Team-Serie.
Genau, die Serie lief schon eine ganze Weile und dann haben die so einen Relaunch gemacht, wo dann alles neu gemacht werden sollte und so. Und da habe ich dann tatsächlich meine erste Serie gedreht. Oder, ja, ist das eine Serie? Doch, Serie. Genau. Ja, das war, ist ein ziemlicher Stiefel, so zu arbeiten. Man gehst halt morgens irgendwie in so ein Kellergewölbe, ziehst dir einen weißen Kittel an und bist dann 12 Stunden weggeschlossen und dann gehst du danach wieder raus und ist dunkel.
Also
gehst
im Dunkeln rein. Und das waren 4 Folgen? Oder? Nee.
Nee, das war, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Folgen das waren. Also es war echt viel. Mir kam es auch echt viel vor, weil ich hatte auch viel zu tun und war auch das erste Mal, dass ich so Fließband-Schauspielerei gemacht habe. So. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern...
Serien, da muss halt am Tag so und so viel Sendematerial rauskommen.
Das muss da hinten zum Schluss raushängen und dann...
Aber bei der Grundentwicklung von so einer Rolle gibt es ja schon Vorgespräche oder auch irgendwie, oder?
Da würde ich mal sagen... darf man das jetzt hier so sagen? Also meine Rolle war Arschloch und der Böse, ja. Ich hatte das dann irgendwann raus, dieses Böse. Und wurde auch nur noch so besetzt. Und, aber das macht ja auch Spaß, so Fieslinge, ne? Fieslinge, nennen wir es nicht das. Also er war ein Fiesling und ein, ja, böser, schlimmer Finger.
Okay.
Aber man lernt viel so, man rödelt halt wie so ein Verrückter die Bilder runter und tut so. Das hat ein lieber Kollege von mir gesagt, wir tun jetzt mal so, als ob wir die Texte können, weil du kommst ja gar nicht mehr hinterher und hast auch diese ganzen medizinischen Dinger, wo du dann einfach manchmal, dann kommt da so ein Patient irgendwie, wird in den Schockraum geschoben und du musst dann währenddessen lauter medizinische Begriffe irgendwie um dich rumballern, so, ohne dass du den blassesten Schimmer hast, was das eigentlich alles ist. So. Und sollst dabei möglichst...
Es gibt keine Beratung parallel.
Doch, es gibt tatsächlich. Ja, ja. Ja. Also ich übertreibe jetzt immer so ein bisschen so. Ne, aber es gab tatsächlich eine sehr gute medizinische Beratung. So, die haben ihm das dann alles erklärt, was es jetzt bedeutet und so. Man lernt auch tatsächlich etwas, man darf das nur nie verwechseln mit wirklichem medizinischen Wissen. Ja, es ist auch extrem viel Kurzzeitgedächtnis. Also es ist so, weil du kriegst irgendwie abends noch Textänderungen für den nächsten Tag und hast kaum Zeit, das zu lernen. Und dann danach geht's ja schon wieder weiter. Das ist ja, da kommt ja ein Fall nach dem anderen. Ich glaube, der einzige Fall, an den ich mich wirklich erinnere, war eine ältere Dame, die über Ohrenschmerzen klagte und wir haben dann festgestellt, dass ihr eine Spinne ins Ohr gekrabbelt ist. Ach. Ich glaube, es ist mir in Erinnerung geblieben, weil es so unspektakulär war.
Die ist dann aber inzwischen im Gehörgang verstorben und wurde dann entfernt von dir, oder was?
Die Spinne hat überlebt, die Frau nicht. Nein, aber genau. Okay. Ich hatte da was verwechselt. Ja, genau. Ich glaube, ich habe beide lebend rausgekriegt.
Ach, geil.
Aus dem Krankenhaus.
Schön.
Ja. Aber diese Serie lief eigentlich auch nur ein halbes Jahr. Ne?
Und dann wirklich? Das
durch. Die wurde verhältnismäßig schnell abgesetzt, ja.
Okay. Hm. Krass. Ein halbes Jahr, aber das klang jetzt so, als hättet ihr da...
Es war auch gefühlt 10 Jahre, ehrlich gesagt, weil es war ein einziges, wirklich, es waren so unglaublich viele Texte und so viel Arbeit in diesem halben Jahr. Ich glaube, das hat echt, oder es war so eine andere Arbeit, es ist anstrengend und ich habe ja später auch mal Telenovelas Episoden gespielt und da war ich dann gerüstet, weil ich wusste, was passiert und ich habe echt die totale Hochachtung davor, wenn Leute das über Jahre hinweg machen. Hm. Das kann man auch schaffen, so, aber viele, die sich das so im Fernsehen ansehen und da so abschätzig drüber reden, die kennen oftmals nicht die Qualität, weil du hast gar keine Chance, wirkliche Qualität, also wie soll ich das jetzt sagen? Also du kannst nicht irgendwie das Burgtheater, genau, du kannst das Burgtheater da nicht spielen, obwohl es Leute vom Burgtheater gab, die da so zum Ende der Karriere nochmal gesagt haben, Mensch, jetzt möchte ich aber auch mal Geld verdienen so und nicht nur im Theater irgendwie 7 Tage die Woche stehen und auch mal sowas machen. Und das ist einfach...
Auch die konnten dann teilweise nicht glänzen, meinst du, oder was?
Es ist schwer. Du kriegst halt, also stell dir vor, du steckst jetzt wirklich Herrn De Niro oder sonst irgendjemanden in so ein Format. Mhm. Das ist einfach... Die haben ja auch ihre eigenen Gesetze, was so die ganzen Dialoge angeht und so. Das ist schwer zu spielen. Es ist oft Dinge, die sich im Dialog wiederholen. Hm. Ich finde es wahnsinnig schwer und das ist auch einfach aufgrund der Zeit. Das ist so ein Zeitdruck. Du stehst da teilweise vor 3 Kameras und dann sagt jemand, okay, Nils, du sagst deine ersten Sätze hier vorne, dann gehst du rüber zum Bett und die nächsten Sätze, die müssen dann da vorne bei den Patienten gesagt werden.
Das Wichtigste sind die Wege, ne? Und die Beleuchtung, oder?
Absolut. So und ungefähr ist der Wahnsinn. Und da ist auch nicht mehr Zeit und dann sagen sie auf, da probst du das vielleicht noch nicht mal richtig und dann heißt es und bitte und los. Ne? Und dann musst du es spielen. Und das erfordert Routine, ein Gespür und...
Ja, und trotzdem auch eine innere Ruhe. Eigentlich,
genau, dabei, oder? Und du musst diese Texte muss man auch erstmal sich so erarbeiten, wie man die spielt. Das ist eigentlich ist Film ja, dass du so wenig wie möglich sprichst, weil jedes Wort noch mehr Bedeutung im Film hat ja praktisch als im realen Leben. Und du sollst, die Handlung oder das, was passiert, spricht ja für sich. Mhm. Und du sollst ja nicht beschreiben, was sich abspielt. Ne?
Ja.
Und in einer Telenovela sind die Dinge halt andersrum.
Da redest du mehr drüber.
Man ganz viel über das, was eigentlich
passiert, was wir nicht zeigen, weil es zu teuer wäre, wenn wir es zeigen würden.
Absolut. Das Format lebt einfach davon und das ist ja auch okay. Das
geil.
Ist halt ist eine andere Form von Fernsehen. Also, ja.
Und das heißt, du hattest das auch, weil du sagst, es gab dann auch ein paar Jahre, wo du nicht sehr viel Geld verdient hast. Du hattest keinen Bock mehr oder kamen auch keine Angebote?
Nee, ich hatte einfach keine Arbeit. Also ich hatte überhaupt keine Arbeit. Also ich war komplett arbeitslos und Habe dann auch angefangen, mich umzugucken, wie ich da in irgendeiner Weise die Kurve kriege. Habe mich nochmal für ein anderes Studium beworben. Und muss echt irgendwie das deutsche Bildungssystem hier auch nochmal loben, weil ich tatsächlich nochmal einen Studienplatz bekommen habe als Zweitstudium. Und wie es dann so ist, ne? Das fing an und auf einmal klingelte das Telefon wieder. Und dann war die Sucht, diesem Beruf irgendwie weiterhin zu frönen, die ist einfach dann doch so groß gewesen, dass ich das alles zeitlich einfach nicht vereinbaren konnte und dann wieder zurück diesem Wahnsinn verfallen bin.
Okay, was war das für ein Zweitstudium?
Dieser Studiengang war geschuldet einem, also die Geschichte ist eigentlich eine andere. Ich hatte eine Theatertournee durch die USA gemacht und das war eine so theatertechnisch der schönsten beruflichen Erfahrungen, die ich je hatte, weil es war so ein, das war eigentlich Theater so, wie ich mir das mal erträumt habe. Du begegnest wirklich Menschen und es entstehen Dialoge hinterher, es sind Begegnungen, die dich berühren, Menschen jedweglichen Alters.
War das eine Tournee also auf Deutsch und mit englischen Untertiteln?
Nee, wir haben tatsächlich, oder? Das war das German Theater Abroad, das gab es damals, das gibt es jetzt, glaube ich, so nicht mehr. Und es war, also das German Theater Abroad hat sich zur Aufgabe gemacht, damals deutsche junge Autoren oder überhaupt deutsche angesagte Autoren in den USA vorzustellen, Theaterautoren und gleichzeitig junge amerikanische Autoren hier in Deutschland vorzustellen. Und da gab es dann immer so Lesungen von Stücken, die gerade in Amerika rauskamen oder was weiß ich, dann irgendwelche Dinge, die halt dann in den USA halt aufgeführt wurden, teilweise inszeniert, aber streckenweise oder größtenteils waren das Lesungen oder so. So, sag mal, erarbeitete szenische Lesung.
Ja,
okay. Und die haben irgendwann ein dolles Ding gemacht. Die haben halt Fördergelder bekommen, die noch vom, das ist eine lange Geschichte, die ist ja, die gehört ja wahrscheinlich jetzt hier nicht hierher, aber vom Marshallplan noch herrührte. Und mit dem Geld haben wir eine amerikanische, deutsche Theatertruppe zusammengewürfelt. Wir hatten unsere Premiere hier. Wir waren ein deutsch-amerikanisches Schauspielerteam und Ronald Schimmelpfennig, der Theaterautor, der hat, ich muss immer aufpassen,
ja,
weil in der Produktion waren Roland, Ronald und Ronald. Dass ich nicht immer Roland und Ronald alle miteinander vertausche und den einen Ronald nenne und den anderen Roland. Also Herr Schimmelpfennig, der hatte dann sogar, der großartige Herr Schimmelpfennig hat dafür ein Stück geschrieben. Und es ging um drei Deutsche, die nach Amerika fahren und dort einen Videostore eröffnen wollen. Und ja.
Weil es das da noch nicht gibt.
Genau, es war natürlich eine abstruse Idee so, aber es rührt alles aus diesem, ja, hat damit zu tun, dass wir Amerika über den Film wahrnehmen und kennengelernt haben. Wir kennen alle, wir wissen ja, oder wir glauben zu wissen, wie Amerika ist, weil wir halt so aufgewachsen sind, weil wir die ganzen Filme kennen. Ne?
Ja, das stimmt.
Und die Erzählstrukturen und die Erzählweisen haben wir auch übernommen so.
Von wann sprechen wir? 2000 oder was ist das?
Das war 2007.
7, okay.
Genau. Und damit waren wir dann genau in den USA. Und das war genau das. Und wir sind da mit so einem umgespritzten Schulbus, die ja eigentlich in Amerika gelb sind. Der wurde grün gespritzt, lackiert.
Lackiert.
Ja. Und Und damit sind wir, wir hatten hier zwar die Premiere und sind dann aber nach New York, haben da unsere Opening Night gehabt und sind mit diesem alten Schulbus durch Amerika gefahren, bis runter nach El Paso runter und Juarez da, diese, da hatten wir auch, also ne, das ist ja diese Grenzecke zu Mexiko und das war so.
Und habt dann immer an den Marktplätzen Stopp gemacht und abends gespielt?
Oder? So viel mal Daumen, ja. Es war wirklich, es war total verrückt, es war ein für mich
Roadtrip.
Hieß auch so, Aufgabe. Roadtrip, genau. Es war wirklich toll, du hast die Verrücktesten, wir haben in Paris, Texas gespielt, also als Huldigung an den Film und wir haben da in einem leerstehenden Flugzeughangar gespielt und Paris, Texas ist nun wirklich der konservativste Ort, den man sich vorstellen kann. Und dann kommt so eine Horde verrückter Theaterleute und wir hatten so eine Videoinstallation dabei, also von Videoartists waren dabei und die haben
das Bühne quasi, mit, oder was?
Also wir hatten Bühne plus Video-Equipment, also das so wie Theater ja vielfach dann auch in Berlin zu sehen war und immer noch ist. So, du hattest irgendwie, wir haben die Sachen, die wir, was wir in Pittsburgh erlebt haben, dann in die Aufführung in, was weiß ich, irgendwo halt in El Paso mitgenommen und haben das da wieder aufgenommen und bespielt und so.
Okay, also es ist auch flexibel gehalten, ne? Also
sehr flexibel.
Ein Stück weit Improvisation
dabei. Ja, genau. Ja, das war das geil. Das war toll. Wir mussten überall halt improvisieren und wir haben, das werde ich nie vergessen, in Nashville sind wir hingefahren und es war November muss es gewesen sein, ja, November. Und es regnete und es war auch nicht wirklich vielen Leuten bekannt, dass wir da spielen werden. Und es war so ein Open-Air-Dingsbums, was da gemietet wurde. Und es regnete und es kam aber auf einmal auch nur so, weiß ich nicht, 12 People oder so. Ne? Ja, okay, was machen wir jetzt? Und dann war das Toilettenhäuschen aber so luxuriös oder so cool gestaltet, dass wir gesagt haben, ja, okay, dann setzen wir die Leute da rein. Also man hatte, es gab, ne, es waren zwar noch so diese Tür zu Männlein, Weiblein war dann zu. Und dann haben wir da drin gespielt. Und es war wirklich verrückt, weil die Leute, die dann gekommen sind, die wollten es wirklich sehen. Das war, genau, das waren, und solche Erlebnisse hatten wir ganz viel. Und das war einfach echt, ein echt toller Roadtrip.
Wie lange wart ihr unterwegs?
Wir waren 7 Wochen, glaube ich, in den USA. 4 Wochen waren, ich glaube, 10 Tage waren New York. Weil da die Endproben dann stattgefunden haben, sodass wir dann die Premiere da hatten. Und dann sind wir, ja, ich glaube, so gute 4 Wochen bis Station war dann Los Angeles.
Okay.
Ja. Genau, und da kam ich dann zurück, dachte so, wow, dieses Amerikanische ist ja immer so, jetzt packen wir es an, jetzt läuft so.
Okay.
Und ich kam wieder und hier passierte nichts. Nichts. Es war eine totale Bauchlandung. Die hat mich auch dann ziemlich so aus der Bahn geworfen, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt die Kurve kriege. Und dann kam noch die Wirtschaftskrise 2007, 2008. Die Finanzkrise. Und das hat mich total interessiert. Und dann dachte ich, jetzt musst du irgendwie dein Leben anpacken, weil anscheinend wird das hier nichts. Und habe mich dann tatsächlich für Volkswirtschaftslehre beworben. Und saß dann da in der Vorlesung und dachte mir so, ja, scheiß Plusimmigration, wenn ich mal Pippi Langstrumpf irgendwie zitieren darf. Und fand das aber total interessant. Also es war, ich empfand das so als Privileg, weil ich nochmal ja dann doch ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, schon mehr als die anderen Studenten und dachte aber, dass es eigentlich toll ist, dass man sowas machen darf. Und ich hätte das auch, selbst wenn ich das irgendwie mit dem Beruf hätte vereinbaren können, ich hätte das wirklich gerne weitergemacht und hatte da auch so einen Plan mir zurechtgelegt, dass man so, ja, in Kulturmanagement oder Film, also die Filmwirtschaft ist ja auch so eine Filmwirtschaft und so, das hat mich schon auf internationaler Ebene echt interessiert. Und ich wollte auch wissen, wie das irgendwie mit dem Geld so alles funktioniert und warum das jetzt auf einmal diese Finanzkrise gibt.
Bist du da so ein bisschen eingestiegen? Also hast du das für dein Verhältnis, meinst du, mehr durchdrungen als
ich hätte
jemals zuvor zumindest?
Ja, auf jeden Fall. So, also es gibt so ganz billige Sachen, über die man sich dann so, glaube ich, so vorher nie Gedanken macht, so, aber jetzt auch nicht wirklich viel, weil dazu war ich dann zu kurz da und es war auch damals dieser Umstieg auf dieses Bachelorstudium und da dachte ich, okay Leute, das geht gar nicht, weil ich habe mir meinen Stundenplan zurecht gemacht. Und dachte ich,
und dann kriegst du deinen Stundenplan vorgelegt.
Ja. Und dann dachte ich so, okay, warte mal, ich bin jetzt von morgens bis abends in der Uni und muss aber trotzdem Geld verdienen, weil zu Hause läuft die Miete.
Ja.
Und ich habe das nicht gesehen, dass ich das irgendwie halbtags machen kann oder so. Da war einfach dann zu viel irgendwie, was dann doch noch wieder stattfand. Und ja, und wie gesagt, und wie es dann oftmals so ist, ne, gerade wenn man nicht damit rechnet, klingelt das Telefon auf einmal und dann ging es wieder los. Und dann, dann kam auf einmal auch diese ganze Synchrongeschichte und.
Die kam an dich oder bist du? Oder?
Die kam tatsächlich irgendwie mehr oder weniger an mich, ja. Also ich hatte jemanden, der hatte meine Stimme irgendwo gehört Es war eigentlich Glück oder es war, ich verdanke da jemandem einfach was, der sich die Schauspieler-Demos angeguckt hat und gesagt, auch den hole ich mir mal, den lade ich mal ein. Mhm. Und dann habe ich da was aufgenommen und so ging das dann auf einmal los, ja.
Ja. Das heißt, du hast das jemandem zu verdanken, der dich da reingeholt hat.
Ja, genau.
Ein Stück weit oder überhaupt, also vorher war das gar nicht, wobei du hast so gesagt, du warst jetzt in Amerika und hast, also du hast dich für das Filmding interessiert und diese Erzählweise, wie man das in Amerika, das heißt, dir war aber schon klar, also dass Synchronisation auch so ein großes Feld ist.
Nee. Und,
nee?
Nee, überhaupt nicht.
Geil, du bist
es war mir überhaupt nicht da klar, so dass man da so arbeiten kann. Es war, also ich hatte mal ganz am Anfang, kurz nach der Schauspielschule hatte ich ein Casting im Synchron, da weiß ich gar nicht mehr, wie das zustande kam. Ich glaube, die hatten die aus der Synchronbranche so die jeweiligen Schauspielagenturen, glaube ich, so angeschrieben und gesagt, kommt Leute, bringt, ne, wir brauchen was hier. Mhm. Und aber da war das absolut nicht meins. Also muss ich auch mal so sagen, das war mir so, ich war so noch im Theater und ich habe zu der Zeit gedreht und ich hatte nicht diese, die man in meinen Augen braucht damals, ich hatte nicht diese Disziplin, die Schauspielerei in diese kurzen Takes zu transformieren. Das war mir nichts. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt nicht einfach. Mhm. Ich war anders unterwegs. Brauchst
Entwicklung, Länge und Spiel und
genau,
am Stück.
Also, ja,
und
genau.
Obwohl du das von den Serien ja auch kennst, dass da klein getaggt wird, oder?
Also jetzt ja, wobei das natürlich auch immer echt, also ich finde, es sind zwei so unglaublich unterschiedliche Dinge. Ne? Du hast in dem einen Rahmen, bist du immer noch frei, die Dinge zu gestalten.
Das stimmt, ja.
Und im Synchron bist du einfach derjenige, der die Vorgabe zum Leben erwecken muss, die da in der anderen Sprache stattfindet. Und du hast halt diesen Take und der wird dir vorgesprochen mit Pausen, Zäsuren, Stotterern und so. Mhm. Und den musst du einfach zum Leben erwecken, so, sonst ist das für den Zuschauer nicht okay. Und das ist eine ganz andere Arbeit. Und da finde ich auch, ich habe da auch lange gebraucht, um das zu verstehen richtig. Mhm. Also ich bin da, glaube ich, bin keiner von denen, die ah, okay, so geht das. Los geht's.
Ich glaube, da gibt's keinen.
Vielleicht, das war, ja.
Jetzt aus der Erfahrung von vielen Schauspielkollegen, die sehr lange dabei sind und auch gestandene Größen in Anführungsstrichen sind, von vielen habe ich immer gehört, dass Paradebeispiel ist Detlef Bierstedt, der hat auch mal gesagt, die ersten zwei Jahre, der wollte nicht verstanden, was da los war. Was die von einem wollen. Ja. Und ist abends nach Hause zweifelnd und dachte, was für ein Scheiß.
Furchtbar.
Ja. So.
Hat er gesagt,
ja. Und da gibt's einige Kollegen. Ja. Also, das ist. Und damals war natürlich vielleicht einfach, ne, dass der Zeitdruck auch nochmal ein anderer und die Take-Masse, wobei du natürlich auch immer die Wartezeiten hattest mit Bandwechseln und sowas.
Ja.
Aber dadurch, fühlte sich das vielleicht nicht so ganz dringlich an unter Stress. Weil das ist ja so heute ich weiß nicht, wie du das empfunden hast oder also als du deinen Einstieg da gefunden hast. Hast du ganz klassisch auch mit Menge Masse
angefangen? Ja, ich habe ganz klassisch das. Ja? Ich nenne es lieber Ensemble.
Ja, ich weiß, Ensemble ist viel schöner.
Nein, beides ist total
okay. Gehst du auch ins Atelier?
Genau. Ja, und ich finde das Atelier, ich finde das klasse. So.
Ja, du wolltest ja auch Maler werden. So, genau, mein Bier ist alle, ich hole mir noch eins.
Ja, sehr gern. Ich bring's mir ruhig eins mit. Ja, ich schaff das.
Behalt deinen Gedanken.
Ja.
Hier ist einfach mal so entspannt, ne? Ich meine, ich musste ja schon so einige Sachen trinken hier.
Ja, ich habe kurz reingehört, ne? Es gab unterschiedliche Wünsche, ne?
Ja, sehr unterschiedlich.
Was war denn das Exquisiteste?
Danke. Bitteschön. Das Exquisiteste war jetzt, doch kann ich sagen, weil ist dann schon draußen, wenn du da bist, mit Kathleen Gavlich, die hatte sich, Prost.
Nostrovium.
Die hatte sich einen Sherryfass gelagerten Whisky gewünscht.
Auch nicht schlecht.
Aber das ist dann halt stark Whisky, ne? Das ist dann, der hat 54 Umdrehungen oder so, nicht 54.
Und die Flasche habt ihr geschafft?
Nee.
Aber das
Nee. Wir haben so rum. Ja. Wir haben echt nur den Flaschenhals. Also wirklich einen Dreifachen haben wir uns eingeschenkt und das hat dann für die 1,5 Stunden gereicht.
Wie hieß der? Weißt du, was meinst du?
Suche ich dir raus.
Okay. Das ist ja auch witzig, ja.
Das war auf jeden Fall, was unser Budgetrahmen gesprengt hat.
Das glaube ich.
Da bist du jetzt hier mit so
einem Backspace
so richtig schmuf. Ganz weit unten.
Das ist eigentlich. Ja, Späti, ne?
Mhm.
Ah. Du warst ja heute früh.
Ich war heute früh, genau. Ja, genau. Das ist ein seltsames Gefühl, morgens um 10 in den Supermarkt zu gehen und Bier zu kaufen.
Ja.
Wirklich?
Ja, für dich, für andere.
Ja, aber genau, weil ich komischerweise, das ist ja, man denkt dann, man wird so gedeutet.
Also, ja.
Ne, das ist
ja
so diese Wahrnehmung, wo ich denke, nee, ich trinke das heute Abend. Aber ich bin so planerisch im Voraus, dass ich mir jetzt das Bier kaufe auf dem Weg zur Arbeit.
Aber das Geile ist, je mehr du so denkst, desto verdächtiger wird das ja, und desto mehr denken genau die Leute, alles
klar. Oh, alles klar. Das ist okay. So, ja, den sehe ich jetzt hier die nächsten Wochen öfter, glaube ich. Kann lange dauern.
Ja, ja, klar. Mhm. Ja, ja, du planst voraus, ist schon okay. Setz dich doch um die Ecke und mach's einfach. Komm.
Ja, und jetzt bei 2 Grad, ey.
Ja. Oh, genau.
Oh Mann.
Was, irgendwie an der Imbissbude, was hat irgendjemand mir erzählt? Ja. Nee, ich trinke jetzt lieber ein warmes. Ich hab's ja mit dem Magen. Später dann. Da dachte ich auch so.
Später dann ein kaltes.
Ja, nee, lass mal, ich hab's mit dem Magen. Ich fange mit dem warmen Bier an. Und so. Oh.
Ja. Schmuver Einstieg, sehr schön.
Ja.
Warmes Bier, ne, da kann ich aber auch schlafen gehen danach, oder? Das ist
oh ja,
das Krankheits.
Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe das hier, das sieht der geneigte Hörer jetzt nicht, aber ich habe das hier.
Den Anstandsrest.
Ja, den Anstandsrest. Ich habe als echter Alkoholiker würde einem das nicht passieren, ne? Aber weil das nämlich echt nicht so gut schmeckt wie das kalte, was du jetzt gebracht hast.
Das ist schon so, ne? Obwohl es ein 0,3 ist, verliert das sehr, also auch.
Naja. Aber guck mal, wie wir uns darüber unterhalten können, ohne jetzt irgendwie einen 450-Euro-Whisky zu trinken. Ich weiß ja nicht, wie teuer der war. Aber
niemals. Niemals. Keine Gerüchte. Nein. Aber, ja. Mhm. Ja, das ist auch schön. Ich habe vorhin, du hast Jefa gesagt. Man sagt wahrscheinlich auch, die Stadt heißt auch Jefa, ne?
Meines Erachtens nachher Jefa.
Weil ich habe immer Jefa gemacht. Ich bin faul. Ich glaube, es ist weicher, Jefa. Es liegt mir näher.
Ich glaube aber das ist tatsächlich auch so, dass weil Jefa ist jetzt nichts, wo man hinfährt. Jetzt würde ich eher hinfahren, weil die Geschichte ja, glaube ich, sehr interessant ist. Aber ich bin da einmal durchgefahren. Ich weiß auch nur, dass, was ich in Erinnerung habe, was ich immer mit Jefa verbinde, ist, dass in Jefa Boy George, den kennt wahrscheinlich keiner mehr, mit Culture Club, der war da dann irgendwann DJ oder so. Und der hat dann da einen Auftritt gehabt, also spät nach der Zeit, wo er groß war. Und das muss ganz fürchterlich gewesen sein. Ich glaube, die haben ihn ausgebuht und so. Und das fand ich sehr tragisch zu wissen, dass Boy George in Jefa ausgebuht wurde. Na gut, das verbinde ich mit Jefa, nicht nur das Bier.
Okay.
Ja, aber nee, und sonst fährt man da eigentlich immer nur vorbei, weil man dann an die Küste möchte. Und dann wird es ja richtig schön, wenn du Glück hast und die Sonne scheint. Und
ja. Bei diesem VF, da denke ich auch an Filsa.
Ja.
Aber ich bin mit Wilsa groß geworden. Für mich war das auch immer Wilsa. Aber es ist ja Bruchhausen-Vilsen, natürlich. Filsen. Da ist die Quelle.
Stimmt.
Aber
ich glaube, wir haben auch Wilsa zu Hause gesagt.
Siehst du?
Was ist
Wilsa,
das?
Wilsa, Weserwasser.
Ja, Wilsa und Weser. Bloß nicht zu viel sprechen.
Nee, genau. Ja, genau. Aber die beste Werbung macht ja mit Abstand Flens, ne? Also.
Ja.
Also, oder?
Ja. Kann man nichts gegen sagen, ne?
Nee.
Nee, ne? Das ist immer ein Schmunzeln im Gesicht, ja. Gerade so als Friese. Ich habe ja den schönsten Dialog, glaube ich, zwischen Friesen mitbekommen. Aber das habe ich dir schon erzählt während der Aufnahme, ne?
Aber kannst du jetzt nochmal erzählen?
Das war,
bei mir klingelt es gar nicht.
Wir haben Kistenwache gedreht.
Mhm.
Und da fährst du immer raus mit so einem Kutter, der extra dafür dann irgendwie gemacht ist, wenn es um diese Wasseraufnahmen geht, wo dann draußen gedreht wird und so. Und das gab es diesen wunderschönen Dialog von dem einen Kapitän zum anderen, der dann
der war echt und nicht geskriptet.
Der war echt, ja, genau, weil also du fährst dann mit einem echten Kapitän raus und dann, weiß ich auch nicht, dann, wenn die Geschichte mit Jetskis ist, dann müssen die auf die Jetskis oder du musst vom Segelboot springen, aber es muss halt eben auf dem Wasser passieren, deswegen müssen erstmal alle Mann, Kamera, muss ja alles rausgefahren werden. Und das ist dann immer so ein Kutter gewesen. Und dann meinte der Kapitän, der diesen Kutter da fährt, nahm dann so dieses, Mikrofon, wie nennt man das, sein Walkie-Talkie, wie nennt man das, Funk.
Ja.
Sein Funkgerät, so nennt man das, ganz klassisch.
Die Funke.
Genau, die nahm der dann in die Hand und funkte dann irgendwie seinen Kollegen da an, der da auch irgendwie auf dem Wasser war. Und alles, was die dann gesagt haben, war, ja, um bei dir. Und dann war so Pause. Pause, Pause. Und sagte der andere, ja, uns vom Modder. Pause, 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 Pause. Und dann sagte unser Kapitän, ja, bei mir auch. Und das war die Kommunikation, die lief. Ja. Und da wurde mir klar, das ist eine ganz klare Kommunikation. Es geht nicht darum zu wissen, also die ist einfach auf das Minimum reduziert, weil ja. Das im Grunde genommen wird nur gesagt, hallo, ich lebe und du, ja, ich auch, weiter. Also wir sind nicht ertrunken oder so. Und das ist, glaube ich, einfach in diesem friesischen Menschenschlag, das ist einfach drin und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich da oben bin, dann, also ich kann auch sehr wortkarg sein, was man jetzt wahrscheinlich nicht denkt, so, aber ja.
Ist so.
Da oben, ne, geht das
dann wieder los. Sag ich gar nichts.
Nee, nie, nie, dann gar nie, ne? Also, es ist ja alles gesagt.
Ja.
Man muss ja diese Welt auch noch damit irgendwie noch.
Sehr schön fand ich auch diese Twitter-Perlen, die dann manchmal rumgehen, das mir letztens untergekommen ist, war na? Fragezeichen. Und dann so Norddeutsch Heiratsantrag.
Und dann passierte was?
Nee, das ist, genau, das ist ein norddeutscher Heiratsantrag.
Okay.
Einfach nur.
Ja.
Na?
Na. Ja.
Ja.
Nicken. Eigentlich ja, nur nicken.
Genau. Mhm. Auch wenn man es jetzt nicht hört.
Ein Leben lang. Ja, aber das ist, ich meine, ne, das ist halt, ist ja, kann ja auch eine Kunst sein, so praktisch miteinander zu kommunizieren.
Total. Also ich genieße das auch. Es gibt, meine Familie mütterlicherseits kommt auch aus der Oldenburg-Ecke-Region.
Ach so.
Genau. Und ich selber bin ja so Wolfswede groß geworden und bei Bremen, genau.
Ja.
Und bin da aber auch diverse Male umgezogen und so. Das heißt, ich kann nicht behaupten, dass ich einen richtig gefärbten Dialekt kann oder so. Es ist bei mir so ein Kauderwelsch-Nordisch. Und so, als man dann weggegangen ist, so studieren und sonst was, dann war Identität vielleicht auch nochmal ein Thema. Und was so die Frage, wo man sich wirklich zu Hause fühlt. Und das habe ich tatsächlich daran festgemacht. Also, ich wollte auch gerne mal weg da. Ich wollte auch wirklich weg.
Ja,
das
ja,
ist also dieses... Ja. Gerade auch diese Moorlandschaft, Nebel und depressiv,
absolut.
Eingeregnet und nichts los und so.
Wenn man da
muss nicht, man aushalten können oder man muss da eine Aufgaben haben, ganz richtig.
Ja.
Also muss man auch hier, sonst geht man auch flügge und verloren.
Ja, weil also diese graue Tristesse des Nordens ist nicht zu unterschätzen.
Ja, das macht schon was mit einem. Ja. Und und dann war ich mit Ende 20. Nochmal an diesem Bad Zwischenahner Meer.
Mhm.
Kennst du das?
Ja, klar.
Das kennst du.
Ja, na klar.
Genau.
Ja, ja.
Weil das ist so, da ist so ein ganz, weiß nicht, traditionelles Restaurant oder so, was ist da so? Ewigkeiten. Aalessen, ganz klassisch. Meine Oma ist da nämlich immer hingegangen mit uns früher.
Ja.
Und für mich war das Highlight damals, ich bin mit meinem Cousin dann immer E-Boot gefahren. Elektroboot, das war halt richtig teuer für mich in meiner Vorstellung.
Nee, klar.
Als Sechsjähriger.
Und dann.
Und durfte halt eine Stunde über das Meer pilgern. Und, genau, und dann waren wir quasi aus Reminiszenzgründen, waren wir nochmal da und haben das aufgesucht, dieses A-Lokal. A-Lokal?
Weißt du noch, wie das heißt?
Nee.
Spieker.
Spieker, doch.
Spieker.
Spieker.
Ich dachte gerade.
Am Spieker. Genau. Und dann waren wir, und neben uns am Tisch saßen zwei wirklich vorangeschrittenen Alters, zwei oder drei Damen, ich glaube, die alle ihre Männer überlebt hatten. Und haben sich halt in ihrer Mundart da unterhalten.
Ja.
Und ich habe mich an diesem Tisch daneben hingesetzt und habe einfach eine halbe Stunde zugehört. Und fühlte mich durch, so wie die gesprochen haben, habe ich mich so heimatverbunden gefühlt.
Ja.
Wobei das, also ich meine, ich habe da ja nie gelebt in der Ecke, aber das war so das war die Mundart, wo ich dachte, oh, ist das schön. Nee. Und also trotzdem total mit Etikette eigentlich so, weißt du? Also bei dieser Generation noch.
Ja.
Aber eben voll gefärbt, voll Mundart. Aber so stilvoll, ganz klassisch mit Ostfriesentee und jedem Kännchen und Candies und so. Nee, und dann,
muss ja sein.
Nee. Ja, das muss ja sein und so. Genau, das war alles wie protokolliert auch, wie sie sich unterhalten haben.
Ja.
Es war ganz klar definiert, wer wann jetzt, also beziehungsweise es wurde sich nicht ins Wort gefallen und so. Ne?
Ja.
Das war so schön.
Ja.
So viel dazu.
Ja, Zwischenahn, genau.
Bad Zwischenahn.
Ja. Ja, wer nicht da war, der kennt's nicht.
Schön. Ja. Kann man mal machen.
Ja.
Also A, das ist nicht meins. Ich esse. Bist du Fisch?
Komm. Ja, total.
Das wird mir immer vorgeworfen. Ja. Ich esse Fischkopf und esse keinen.
Ich esse Aal. Also jetzt einfach hier nicht mehr, so weil, ne, so, aber Nee, ich finde alles, jetzt mal abgesehen, wenn man so ein bisschen über den Fettgehalt hinweg sieht, ist das eine großartige Sache.
Und auch so ein Rollmops-Brötchen.
Oh, wunderbar.
Ja,
oh,
Matthias und so.
Auf, echt? Ich, ja, oh, bin ich voll dabei. Also okay, Matthias und so ist auch immer Hamburg, ist auch immer Fischzeit und Fischfrikadelle. Wenn ich in Hamburg bin, muss auch mal sein. Und ja, großartig. Labskaus. Ich war vor kurzem da und dachte ich mir, war in so einem Restaurant und Geburtstag gefeiert, und also nicht mein und so. Und dachte ich mir, ja, du hast ja noch nie so einen richtigen Labskaus. Und ja, habe ich gegessen, ja, war super.
Ja?
Ja, Labskaus.
Es ist ja
komische Konsistenz, ist ja, komische Farbe.
Und auch nicht drunter gucken, was. Nee, also das ist ja das Rührei, was da drüber ist.
Ehrlich gesagt,
wenn man nicht sieht, was wirklich, für eine Pampe da drunter
ist. Ja, genau. Ne? Ich weiß nicht genau, was da alles drin ist, aber.
Na, Reste halt, wie bei allen Traditionsgerichten. Ja,
wobei jetzt fängt und sonst man, genau, was, aber jetzt fängt man an, das so ein bisschen aufzuwerten, und das kann, also. Ne? Man soll es nicht überall essen. Mhm. Aber es gibt so, also mir hat es echt geschmeckt.
Mhm.
Kann ja so empfehlen, ne?
Ja, nee. Also das Einzige, was ich tatsächlich als nordisches Traditionsgericht nach wie vor geil finde, ist Kohl und Pinkel.
Das ja, kann Kohl und Pinkel ist unschlagbar.
Mein Bruder ist Koch und es gibt im Januar oder Februar gibt es hier im Klunkerkranich so ein Essen, wenn du möchtest.
Wirklich?
Ja,
also ich bin dabei.
Bescheid. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist sehr, sehr wann? Schön. Januar, Februar. Ich habe den Termin noch nicht, aber der wird in der Zeit sein.
Das brauche ich unbedingt, weil ja? Es gibt so, ja, wir.
Und dann Oldenburger? Ja. Oldenburger oder Bremer?
Ja.
Schnipp. Welches? Da scheinen sich ja mal die Geister. Hier
da bin ich, da muss ich ganz ehrlich sein.
Berliner?
Ich bin ja beides. Also ich habe ja in Oldenburg, ist zwar näher so, aber Bremen fand ich ja mal großartig. Ich habe da auch gewohnt, also ich bin da bin ich. Also Hauptsache Kohl und Pinkel.
Mhm. Aber es gibt ja Unterschiede. Also die werden auch ganz
krass. Ich kenne ja nur groß. Den Oldenburger.
Okay. Ja, ich finde den auch geiler, muss ich
gestehen. Ja?
Ja, den wird es sehr wahrscheinlich auch da geben. Es kann sein, dass es beide gibt.
Obwohl, dann wäre es ja eigentlich mal spannend, den Bremer auszuprobieren. Kenne ich ja nicht.
Mhm. Okay.
Kohl und Pinkel, sehr geil.
Ja.
Fragt sich jetzt wahrscheinlich, googelt das, falls dann jetzt jemand nicht weiß, was der, dann muss man ja gucken. Also, weil Kohl und Pinkel hört sich auch komisch an, ne? Für jemanden, der nicht weiß, dass es eine Wurst ist. Oder?
Ja.
Das wird immer schlimmer, je mehr ich rede. Das ist
Kohl und Pinkel, naja, komm. Grünkohl,
mhm.
So richtig schön eintopfen mit so einer Mett.
Ja.
Also Knacker ist es eigentlich, eine Derben. Ja. Ja, genau, ja. Und dann ist es eine Grützwurst. Und die ist halt, das ist schon sehr speziell, das ist die Pinkel.
Ja. Die muss man mögen.
Aber die muss man mögen.
Habt ihr dann auch so Boßeln gemacht und so dazu?
Hilf mir.
Boßeln?
Ja. Ja.
Oh, das ist ja, das ist wahrscheinlich doch dann ein bisschen.
Du meinst die Pinkel, die Kohl- und Pinkelfahrt?
Ja, genau.
Dazu. Die obligatorische. Ja, ja. Nee, also sagen wir mal so, das meine ich. Ich bin gar nicht so verankert in so einer deutschen Tradition, aber ich habe das dann mitbekommen, als ich meinen Zivi zum Beispiel gemacht habe. Ich war mal in einem Integrationskindergarten und mit meinen Kollegen damals gab es ein Weihnachtsessen, genau. Und da haben wir tatsächlich das war, glaube ich, meine erste offizielle Kohl- und Pinkelfahrt. Und das war ziemlich heikel, weil so mit 30er, Anfang 40er Erzieherinnen, das waren ja alles Frauen und ich war der einzige Mann da als
interessant.
Zivildienstleistender. Auf einer Kohl- und Pinkelfahrt, ja, das, genau, weil da trinkt man ja Schnäpse, macht Spielchen,
ja.
Zieht seinen Bollerwagen bis zum,
ja.
Genau, bei Minusgraden natürlich am besten.
Am besten, sollte es kalt sein, ja.
Muss eine Stunde laufen, bis man dann einkehrt, wo es dann das besagte Essen gibt, was so fettig ist, dass...
Das ist ein Rettet.
Das ist ein Rettet und so ein bisschen wieder den Sprit aus dem Kopf holt.
Ja.
Genau. Ja, also wie jede, weiß ich nicht, wie jedes Brauchtum kann es unglaublich dumpf und dröge und einfach nur...
Langweilig sein.
Ja. Sein, aber es kann natürlich mit den richtigen Leuten auch sehr viel Spaß bringen.
Dann, ja. Ja, ich habe also dieses Boßeln hat sich mir, also da war ich auch, ich habe das 2-3 Mal nur gemacht, aber also ich komme auch nicht aus so einer Familie, wo das irgendeine Rolle gespielt hat, aber so mitgemacht und dachte mir, aha, okay, und es war aber irgendwann eben dann wieder mal zufällig zu der Zeit da und bin dann so durch die Landstraßen da gefahren, über die Landstraßen und da kam mir so eine Boßel-Gemeinschaft entgegen und da fiel mir das ein, dachte ich, ist auch irgendwie gefährlich. Wenn du mit dem Auto ankommst und lauter so eine Horde von völlig besoffenen Menschen irgendwelche Kugeln irgendwie über die Straßen wirft.
Total. Aber ich meine, wenn es ähnlich ist, dass, wenn du es hier vergleichen willst, ist so Junggesellenabschiede ja. im Spreewald.
Ja, ja, genau.
Ist auch man will eigentlich okay. nur in Ruhe paddeln.
Ja. Aber du wirst wenigstens auf ja, okay. so aber du wirst nicht überfahren, sondern kannst nur ertrinken. Nee,
genau. Also, kannst nur ertrinken. Ja. Ich glaube, ich habe gehört, das ist eine der schlimmsten Tode.
Ja.
Ja, weil sich das auch wie Verbrennen anfühlt, ja? dieses Wasserschlucken und so. Das muss unheimlich wehtun. Egal.
Ja.
Synchron, wir waren jetzt noch mal, wir springen jetzt mal so. Einfach zum Synchron zurück.
Also weg von den interessanten Sachen.
Vielleicht auch nicht. Was, eigentlich, ja stimmt, eigentlich interessiert mich das viel mehr.
Brüsseln.
Brüsseln.
Und Grünkohl.
Ja. Nee, aber was mich dann interessiert, weil du sagtest, du hast den Zugang zur Schauspielerei über Film verstanden und warst dann ja auch so begeistert von deiner Reise in die Staaten mhm. und bist quasi, wie wir alle, denke ich, geprägt von der Erzählstruktur von amerikanischen Film-, Fernsehformaten. Ja, ja. Und wenn ich jetzt mal so geguckt habe, was du so, wo du so mitsprichst, also klar, du bist, glaube ich, der jetzt bei sowas wie Survivor warst du jetzt keine fette Rolle.
Nee.
Aber du spielst quasi heute so fat-ass Hollywood-Blockbuster-Sachen mit, die man als in unserem, also mit 15, 16 wahrscheinlich total geil gefunden hätte auch. Also so von wegen ist so. Kannst du das noch nachvollziehen oder ist es dann einfach nur ein Job oder hast du auch einen Spaß und ist dann ein Stück weit Ehrfurcht, wie geil? Also ich meine, hätte ich mir träumen lassen können, dass ich mal bei Batman vs. Superman irgendwie
nee, ich finde das, nee, find das richtig, also wenn man gerade so bei diesen großen Hollywood-Produktionen, muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es anderen Kollegen geht, aber ich habe da totale Ehrfurcht vor dem, was sie da machen, weil dass sowas so ein ganz anderes Genre ist, was da bedient werden muss. Und das sind der Druck unter dem, die da arbeiten, der ist einfach total extrem, weil da so viel Geld hintersteckt. Und
Du hast auch vom Verleih gerne Leute da hinten drin sitzen.
Ja, ne? Also es ist so, und sowas dann natürlich, aber ich meine jetzt erstmal sowieso nur die Original, ja. das, den Originalfilm, ne? Wenn okay. den jetzt ja. einfach nur. Und wenn dann eine Synchronfassung rauskommt, dann finde ich es, ist es natürlich immer synchron, kann ja nur ein Kompromiss sein, weil es ist natürlich, du hast, der Film wird in einer Originalsprache gedreht und dann versuchen wir im Synchron da eben diese deutsche Sprache draufzusetzen. Mhm. Und das muss aber, finde ich ja so gut wie möglich gemacht werden, weil hinter diesem Film einfach unglaublich viel Arbeit steckt, egal wen du da jetzt nimmst. Also, und wenn man sich auf so große Rollen vorbereitet als Schauspieler, wenn du drehst, jetzt vor der Kamera, nicht synchron machst, dann ist das nicht eine Sache, wo du einfach morgens aufstehst und hingehst und sagst, ich red mal meinen Text und gehe wieder weg, sondern das sind dann schon andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Und ich finde, dann haben wir so eigentlich die Verpflichtung, diesem in soweit es geht, eben gerecht zu werden und dieses riesige künstlerische Produkt, das ist natürlich, ich bin ja nicht naiv, es ist natürlich auch ein Produkt, das verkauft werden will, so, und es ist ein riesiger Wirtschaftszweig, aber innerhalb dieser Arbeit ist es eben auch ein künstlerischer Prozess und den, finde ich, sind wir eigentlich immer noch verpflichtet, so zu bedienen, so gut es einfach geht, und deswegen finde ich diese Synchronarbeit einfach auch wichtig, und das ist nicht nur ein Job. Und ich hatte eine Rolle, wo ich dann zum Beispiel, das war für mich so ein Highlight, synchron, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber für mich war es echt toll, weil ich, war ein Film mit Al Pacino und ich war, durfte die Rolle des Sohnes synchronisieren. Und ja, das waren dann eben so Begegnungen, wo ich dachte so, wow, oder ich durfte einen Lehrer spielen und durfte dann mit Christian Brückner, der Robert De Niro synchronisiert, praktisch gegenspielen.
Ja.
Und das sind schon so Sachen, wo ich denke, wow, du hast früher zu Hause in Ostfriesland auf so einem kleinen Röhrenfernseher dir den Taxi Driver angeguckt und da war eben De Niro für mich diese Stimme.
Ja,
na, auf jeden und, Fall. Und auf einmal durfte ich den Teil praktisch mit übernehmen und das fand ich schon sehr toll.
Das glaube ich.
Das ist eine coole Sache.
Ja, und was ich noch gesehen habe bei der Synchronkartei, die ich dann immer ganz gerne durchgehe, Lucifer bei dieser Serie.
Ja.
Austin Chaplin, der wiederum auch anscheinend der Neffe
Da weißt du mehr als
von ich. Von Charlie Chaplin ist, den hast du synchronisiert.
Krass, echt?
Ja.
Siehst du? Wow.
Ich weiß nicht, als Alonso die Rolle, ich habe die Serie nicht gesehen, ich weiß von nichts. Ist das...
muss ich gerade, ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe.
Lucifer, ich glaube, 2015 oder so.
Ja. Nee, das ist ein bisschen her.
Noch her.
Und okay. Ich muss auch wirklich sagen, dass mir, also da spielt mir dann irgendwie mein Gedächtnis echt Streiche, weil du natürlich tagtäglich irgendwo hinmarschierst.
Ja.
Und vorher manchmal gar nicht so richtig weißt, was du da eigentlich sprichst und dann... Ja. Ist das dann auch weg?
Aber ich wollte gerade nochmal auf das an das anschließen, was du gesagt hast, beim Synchron dem gerecht werden, beziehungsweise es ist ein Kompromiss. Und ich finde gerade bei, wenn man jetzt wirklich so Batman vs. Superman, da hast du mitgesprochen, Jay Towers war dein Schauspieler. Okay. Du warst ein Reporter. Ich glaube, wahrscheinlich nicht so viel Takes, aber egal. Auf jeden Fall, die sind ja so artifiziell, dass ich das quasi gar nicht als Kompromiss empfinde, weil das sind ja... Also gerade so Marvel-artige Geschichten oder sowas, da ein Bild in Szene gesetzt, I don't know what you want, but I'm gonna kill you. Das ist ein Take und selbst den synchronisieren oder X'en die ja teilweise re-recorden das im Studio, um es fett klingen zu lassen. Also viele Sachen werden am Set gar nicht genommen, sondern sie machen es nochmal auch. Das ist, wird seziert in kleine yeah, present Dinger, weißt du so?
Ja.
Und das finde ich, da ist Entwicklung jetzt, wie man das bei Serien kennt oder sowas, was jetzt diese neue Erzählmöglichkeiten ist, dass wir so facettenreich sind und dass wir eine Wandlung durchlaufen und sowas. Und das ist ja da alles reduziert auf 140 Minuten und knallhart. Das muss knallen, genau. Ja. Und das ist so getaked auch schon im Original, dass ich denke, das ist für mich dann gar kein Kompromiss, sondern da finde ich sogar, da gehe ich gerne auf die Synchronfassung zurück.
Mhm.
Weil da erstmal die Besetzung auch in der Regel ist von Leuten, die es wirklich können, die lange dabei sind, die man auch kennt und mag und sofort akzeptiert.
Ja, ja.
Gerade wenn es auch noch irgendwie gesetzte Sprecher plus Schauspieler sind.
Ja, ja.
So, dass es im Gegenteil, also dass es gleichwertig ist, finde ich sogar. Also ich finde es schwierig, in einem fast einem kammerartig angelegten Stück oder sowas hier, wie Gottes Gemetzels oder sowas, ne? Also, wo dann Christoph Waltz sich selber synchronisiert hat.
Ja.
So, das hat auch funktioniert, aber ich hab's dann im Original geguckt und find's einfach wahnsinnig geil. Mhm. So.
Ja.
Und da kann Synchron in Anführungsstrichen natürlich so nah wie möglich rankommen, aber die Intensität ist dann, irgendwas geht manchmal verloren.
Ja, es muss.
Ne?
Ich glaube, es muss. Also manche Dinge kannst du im Synchron nicht so schaffen wie im Original, weil das gerade bei solchen Filmen ist es...
Die sind ja auch durchgestylt und die sind ja wirklich geprobt.
Genau, die sind geprobt und selbst da ist es ja eben so, es gibt manchmal so einen Moment zwischen Schauspielern oder am Set, wo du sagst, es gibt eine, du musst reproduzieren können als Schauspieler, aber es gibt einfach manchmal Takes, die sind...
One Take.
Genau,
ja,
die sind, die kriegst du auch so nie wieder hin.
Ja.
Vielleicht kriegst du sie anders hin, dass die genauso toll sind, aber so wie der wird es nie wieder werden.
Ja. Zumindest dein Gefühl dabei.
Genau. Ja, oder manchmal ist es noch nicht mal das eigene Gefühl, sondern es ist das, was transportiert wird.
Okay.
Mhm. Und das ist dann entscheidend. Und das, und von daher, deswegen kann man im Synchron eigentlich, finde ich, nur so viel wie möglich versuchen, dran zu bleiben und diese tollen Filme, die es oftmals auch sind, ich meine, es gibt auch Filme, die sind nicht so toll, aber dass man dem eben versucht, dann gerecht zu werden in dieser kurzen Zeit, die man hatte.
Mhm.
Es gibt auch Filme, die sind halt echt, die kommen schon ins Studio und du denkst, zum Glück synchronisieren wir das, weil es im Original nicht gut ist.
Das heißt, ihr macht es besser, ja?
Ich glaube, also, das hört sich jetzt arrogant an, aber es gibt ja...
Ist ja ähnlich wie bei Hörbüchern, würde ich das auch sagen. Wenn der Text gibt überhaupt nichts her, aber man kann durch Spielen eine Menge rausholen und dadurch über vieles hinwegtäuschen.
Ja, ich glaube wirklich,
das ist möglich, auf jeden Fall.
Ja.
Klar.
Ja, also manchmal funktioniert es und es hängt auch vielleicht manchmal damit zusammen, das hat ja eben auch mit dieser Industrie dann zu tun, dass du da einfach. Da kommen Filme, wo jeder normale Mensch sagen würde, wenn der jetzt irgendwie nicht aus Amerika kommen würde oder so, dann bräuchten wir den nicht und der würde. Aber es gibt eben auch eine Fangemeinde für B- und C-Movies so. Mhm. Und die lachen sich halt schlapp, wenn die diese Filme sehen. Und aber da ist es eben wirklich auch so, das ist ja nicht so, dass jeder Schauspieler, der aus Amerika kommt, nun wirklich viel, viel besser ist als die, die wir hier in Europa haben. Ne? Nee. Sondern es gibt auch wirklich Leute, wo du denkst, oha, interessant.
Interessant. Der kleine Bruder von Arschloch.
Ja.
Ist ganz nett.
Ja, das ist genau.
Okay. Du hattest, wenn wir jetzt nochmal zu Hörbücher den Schwenk machen, gesagt, dass du das geträumte Land hat dir sehr gefallen, hast du mir noch geschrieben, als eine der Produktionen, die du bis jetzt machen konntest.
Mhm.
Und da dachte ich, wie passend, weil du, da geht es ja auch vornehmlich auch um die Finanzkrise und Lehman Brothers.
Ja,
und
es geht, ja,
ich dachte,
ist,
da schließt sich ja ein Bogen, wo du gerade erzählst,
ja,
dass
ja,
du
tatsächlich, ja,
auf einmal angefangen hast, dich für Finanzwirtschaft zu interessieren und das eventuell sogar, also was heißt eventuell, du hast angefangen, das zu studieren.
Mhm.
Und
ja, das ist, obwohl ich das Buch, ja, es sind halt die Auswirkungen der Finanzkrise und ich glaube, es ist, für mich war es so ein interessantes Buch, das zu lesen, aus vielerlei Gründen eigentlich auch, also weil es total schwer war zu lesen erstmal, also wenn man das Hörbuch an sich nimmt, weil die Sätze unendlich lang waren und das hat komischerweise im Englischen funktioniert es wirklich besser. Und
der Autor war ganz kurz, wie hast du
das
denn
ist eine Autorin.
Das ist eine Autorin, Mbolo
Mbue.
Mbolo Mbue.
Mbolo Mbue.
Mbolo Mbue.
Ja.
Okay.
Und,
eine Autorin.
Okay. Ja, genau. Okay. Und das war ihr Erstlingswerk.
Ja.
Und,
aber sie hat im Original im Englischen geschrieben.
Ja, weil sie nämlich, genau, sie erzählt auch aus den eigenen Erfahrungen heraus, weil sie eben in die USA emigriert ist und diese Erfahrung da, ja, in eine dramatische Form irgendwie umwandelt. Und das macht sie meines Erachtens nach großartig. Es ist eine schwierige Sprache manchmal, weil es eben diese langen Texte gibt. Gerade so als Hörbuch, finde ich, war das eine Herausforderung, weil du natürlich willst, dass der Hörer
nicht aussteigt und den Faden nicht verliert
und dranbleibt. So. Und das war manchmal, das fand ich als echte Herausforderung. Und es ist auch ein, ja, so wie das halt manchmal ist, ne? Wenn du, ist ja ein Unterschied, ob du ein Buch leise liest oder ob du es eben laut liest und versuchst, deine persönliche Interpretation eben da noch vielleicht so ein bisschen mitzugeben, ohne dass man da jetzt verrückte Sachen machen kann, was die Interpretation angeht, aber es ist natürlich die eigene Art und Weise, wie ich es lese und jemand anders würde es eben anders lesen. Und mich hat das einfach vom Thema und die Art und Weise, wie sie das geschrieben hat, das hat mich schon sehr fasziniert. Und sie ist auch, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Die ist sehr jung. Die ist, ja, weiß nicht, Anfang 20 oder so, 24.
Okay, krass.
Und ich hatte das Buch, hat mich echt fasziniert, weil es auch mit einer anderen Autorin ist aus Nigeria, die ich, von der ich nun ein Buch gelesen habe, das heißt Americana. Und das, die heißt, jetzt muss ich aufpassen, Ngozi Adichie heißt sie. Chimamanda Ngozi Adichie.
Ngozi Adichie.
Ngozi Adichie. Und okay. Die ist nigerianische Feministin und hat aber mit Americana in meinen Augen ein großartiges Buch geschrieben. Ein total beeindruckendes Buch.
Das hast du jetzt ganz frisch gerade gemacht?
Oder? Nee, das war so zu der Zeit. Das hatte ich lustigerweise kurz vorher gelesen. Und deswegen fand ich das so spannend, dass jetzt aus Kamerun jemand auch eine junge Frau, die die Perspektive einfach mal schildert.
Wie es ist, wenn man nach Amerika kommt und versucht, diesen Traum zu leben und sich selbst zu verwirklichen, einfach erstmal ankommen und
da überleben und was das überhaupt mit einem macht und dann eben auch zu zeigen, ob oder zu hinterfragen, ob das Leben, das wir hier führen und von dem wir überzeugt sind, dass es gut ist, ob das wirklich die einzige wirkliche Lösung ist, wie man ein Leben bestreiten kann. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, da gibt es halt, es gibt Alternativen. So, ne? Das hat natürlich was mit Sozialisation auch zu tun, aber das fand ich ganz interessant, auch mal diese Perspektive einfach darstellen zu dürfen. Hat mir gut gefallen, das Buch, ja.
Krass.
Ja. Und es war auch sehr lustige Begegnung um dieses Buch herum, weil es gab dann auf einmal diese Sprache, derer ich überhaupt nicht mächtig war und die Begriffe und so. Und dann wusste ich nicht, wie komme ich an die Aussprache ran. Und dann bin ich halt losgetigert. Aus
dem Original Kamerun.
Oder genau, was? Ja, okay. Ja, und das ist halt, das war wirklich lustig, weil ich bin dann, irgendwann dachte ich, ja, okay, jetzt musst du da irgendwie hinterherkommen, wie machst du das? Und dann bin ich in die kamerunische Straße in Berlin gegangen und habe mich da in einen Laden gestellt und habe gesagt, ey Leute, ich brauche Hilfe. Und die dachten erstmal, was will er denn hier? Mhm. Was ist er denn für ein Nerd, der hier reinkommt und sagt, okay. Und dann habe ich denen erzählt, was los ist. Und das war ganz lustig, weil ich stand auf einmal in einem Laden, der sehr unscheinbar war. Und
Kameruner Straße, ist das im Wedding auch?
Ja, genau.
Ja? Also ja, da ist dieses afrikanische Viertel so mit genau. Turbo und
ja. Ja, ja. Und das okay. war eben auch wirklich, lustigerweise eben die kamerunische Straße. Mhm. Und ich guckte da auf einmal in so eine Runde.
Aber bist du da zielstrebig hingefahren? Einfach
ich
bin hingefahren,
ja. Ja? Okay. Ich musste irgendwie ja in diese, ja. Ich war bei so einer, in so einem kleinen Sprachlabor und die hatten Suaheli und so, aber sie meinte, ja, nee, tut mir leid, wir sind raus, kennen wir niemanden. Mhm. Und dann dachte ich, gut, jetzt musste los. Und dann habe ich so ein, zwei Läden abgeklappert und dann haben die mich irgendwie immer weitergeschickt.
Geil.
Und dann stand ich da auf einmal in so einem Laden und stieß da einfach so vielleicht nahezu unhöflich in so eine Männerrunde rein. Und die haben mich angeguckt und dachten so, was erzählst du uns denn hier gerade ja. so? Und auf einmal fragte eben jemand so, was, du liest das Buch von Mbolo Mbue? Mhm. Und ich dachte so, ja, das ist ein gutes Buch, oder? Und da saßen 11 Leute oder so, ne? So, und stellte sich heraus, dass da zufällig gerade in dem Moment jemand eine halbe Stunde reinkam, sich für eine halbe Stunde nur hingesetzt hat, weil er ganz wenig Zeit hatte, der das Buch auch gelesen hatte, der aus Kamerun kommt, der hier an der Charité, glaube ich, unterrichtet. Und das war natürlich für den, glaube ich, auch ein lustiges Ereignis, dass da irgendwie jemand reinkommt und sagt, ja, ich brauche jetzt Hilfe. Und dann sind wir da die Dinger durchgegangen und er hat mir das erklärt und so. Und
ach, wie geil.
Ja, das war...
Und hat er das dann aufgenommen quasi, die bestimmten
ja,
schwierigen genau. Worte?
Ja, also ich habe auch sein ganzes... er lacht sich schlapp. Also ja. Weil, ja, klar, das ist halt, der kennt die... Aber bei manchen Sachen musste er dann eben auch, weil er meinte, wir haben... Das ist Kamerun, das sind so viele... Ja, unterschiedliche Dialekte Sprachen, die da aufeinander, richtig, eigentlich, ja? Ich glaube, es sind sogar Sprachen, die da aufeinandertreffen, wo er meinte, er hat dann auch sogar noch versucht, rum zu telefonieren und so, aber war mir eine sehr große Hilfe, also dem verdanke ich echt viel und bin froh, dass ich den da getroffen habe.
Krass.
Ja.
Krasser Aufwand, aber auch eine geile Erfahrung, oder?
Also ja, ich meine, ja.
Eigentlich ist das doch fast das Schönste mit daran.
Ja, es ist,
oder? Ich,
ja,
also, ja, die Wertigkeit finde, steigt ja, und...
Genau. Also eigentlich
die ist es Erinnerung, so, die Erfahrung.
Total. Ja, und ich finde ja so, das ist auch so das, so, warum man diese Berufe so ausübt und ausüben will oder so. Die schönen Momente ist ja eigentlich, das ist, es geht ja zum Schluss geht es immer um Kultur und was uns verbindet. Und ich glaube, Bücher verbinden Menschen und sie sind eben, weil sie so viele Geschichten erzählen, so interessant und Kultur verbindet Menschen und das sind die Dinge, wo ich denke, ja, das ist wirklich auch lebenserfüllend für mich oder ist, also lebenssinnstiftend, ist Kultur und das sind ganz tolle Momente, also oder wenn ich eine Lesung mache oder habe von einer Bekannten ein Buch vorgelesen, deren Vater dann an Demenz erkrankt ist und er hat verrückte Sachen dann. Es war natürlich auch traurig, aber es war, also muss man jetzt auch gestehen, es war im größten, der größte Teil war einfach zum Wegwerfen. Es war, wir haben geschrien vor Lachen.
Okay.
Weil der Geschichten sich ausgedacht hat in seiner Demenz und er war mal ein sehr belesener Mann. Und diese ganzen Formulierungen und die Geschichten und die Märchen, die da wahrscheinlich dann in seiner Kindheit und so, das tauchte alles wieder auf und wurde aber so abstrus. Ja. Und dass die Leute, ich habe das dann vorgelesen in so einem Atelier hier in Berlin und wir haben viel gelacht. Also, ja, und das ist, ich glaube, so das finde ich auch am Vorlesen, wenn man das jetzt so nennen darf, so schön, dass du einfach...
Vorlesen darf man das nennen.
Ja.
Interpretieren, erzählen, zum ja. Leben erwecken.
Ja.
Ich finde auch, man darf mal was anderes sagen, außer gelesen von.
Stimmt.
Weil es ist schon ja, mehr.
Ja, eigentlich ist es mehr.
Oft ist es mehr.
Ja.
Du darfst auch gleich lesen. Ich muss noch einmal pinkeln. Und dann, wenn ja. du möchtest, können wir zum Lesen übergehen.
Dann gehen wir einmal zum Lesen über, ja.
Ja?
Mal was ganz anderes.
So was ganz anderes. Oh, krass. Zwei Bier.
Und es läuft.
Hast du die Zeit genutzt und hast Scheiße erzählt?
Ja, ich hab da, ich hab, Alter, ey, was ist das denn hier, ey? Wer will denn überhaupt wissen, dass ich ich bin?
So. Warte mal, wie war das? Sven?
Ja, genau, Jens.
Jens.
Jens, ja. Jens.
Aber es gibt so Namen, wo man so Dreher hat. Sven, Jens, ja. Ronald, Roland, ganz schlimm, finde ich.
Ganz schlimm, ganz schlimm. Oder? Vor allem, wenn du zwei, wenn du, ja, wenn du, wenn beide du eine hast. Wirklich, wenn du beide auf, ja, auf dem Haufen hast, dann drehst du
Roland,
durch.
Roland, ja, das, ja. Kenne ich auch.
Große Schwierigkeiten.
Naja. Nee, aber wenn du, wenn du magst, was hast du denn mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht, weil du gesagt hast...
ich habe gesagt.
Genau, du hast gesagt, Nils, sag doch mal, wenn da was ist und so. Und dann dachte ich so, ja, das ist jetzt ja auch, das ist ganz schwierig. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Kennst du das auch? Das ist doch diese Frage, sag mal, was ist dein Lieblingsalbum? Mhm.
Und das dann reduzieren auf eins.
Genau, mhm. Kannst du das?
Nee, ich müsste auch, ich würde anfangen, aber man könnte...
Ja, siehst du? Ja, so genau. Geht das nämlich los.
Ja. Ja. Ich hatte schon die Schwierigkeiten. Letztens ein Kollege hatte rumgeschrieben, so von wegen, ey, poste doch mal deine 10 oder 10 deiner beeindruckendsten Filme. Oder
schwierig,
so.
Ganz, ja, schwierig.
Ganz schwierig. Ja. Ich habe es dann irgendwann so abgekürzt und mal geschafft. Aber wo ich denke...
Man hat nie das Gefühl, dass es fertig war oder richtig, nee, oder?
Genau.
Ja,
genau.
Das ist ganz schwierig, weil, also wonach gehst du? Also bei der Lieblingsplatte, gehst du nach der, die du am meisten gehört hast? Und ist die du am meisten gehört hast, auch wirklich die beste für dich ist?
Ja, die heute noch Bestand hat,
genau,
die du heute noch hörst,
ja,
die heute die meisten Erinnerungen und Emotionen vielleicht weckt an eine bestimmte Zeit.
Das
also
kommt
ist es gar nicht
dazu
in der Musik geschuldet, ja, sondern genau, vielleicht eher die Verknüpfung.
Ja.
Also die kann man, glaube ich, auch gar nicht trennen. Und... Naja, also ich meine, es gab eine Phase Pubertät, da ist man sehr, sehr wahrscheinlich sehr festgefahren in einem bestimmten Genre. Also ja, es gab ja, ja, auch noch Jugendbewegungen und so, die dann auch ganz klar abgegrenzt waren.
Mhm.
Das ist ja heute nicht mehr so, aber ich war trotzdem schon auch immer bunt gefächert und deswegen so ist Funktionsmusik ist saugemein, aber es gibt natürlich bestimmte Zustände, in denen ich mir bestimmte Songs oder bestimmte Musik wünsche. Also ich, ja, mag alles. Aber genau, es ist schwierig. Worauf hast du dich denn jetzt so runterbrechen müssen?
Ja, ich hatte dann wirklich überlegt, ja, was wolltest du denn da jetzt mitbringen?
Ja.
Und ist mir nichts eingefallen. Ja. Also ich dachte...
Ist das zu groß gegriffen von wegen etwas, was dir was bedeutet? Oder
ja, genau,
was
da ausgelöst genau, hat? Ich dachte, oder? Da, genau, das war dann... Und dann habe ich überlegt, ich habe einen Haufen Bücher bei mir zu Hause, die ich unbedingt lesen möchte. Das schaffe ich aber nicht, weil ich dadurch, dass ich jetzt meine anderen Bücher lese, bleiben die halt alle irgendwie auf der Strecke. Und ja, ich... lese im Moment halt diese ganzen Krimis oder und diese Fantasy-Geschichte und dann bleiben diese Bücher da einfach so liegen. Gibt sogar so ein, zwei Sachbücher. So, und dann dachte ich mir, ja gut, okay, was hast du denn gemocht zu lesen?
Mhm.
Und dann fallen mir ganz viele ein, so, und dann dachte ich aber so, jetzt ist auch egal. Bin ich zum Bücherregal gegangen und dann
in dem Menemu und raus bist du?
Habe ich dieses super geile Cover gesehen.
Ja, das Cover ist geil. Das fotografieren, ja, wir gleich nochmal.
Ja, und das und deswegen kam ich auch auf diese Sache mit der Musik, deswegen habe ich dich gefragt,
mhm,
weil dieses Buch für mich vor eigentlich ziemlich langer Zeit so ein absoluter Page-Turner war.
Okay.
Und ich habe den überhaupt ewig nicht mehr rausgeholt, habe aber dieses Buch immer wieder im Bücherregal gesehen. Und
ist ja auch sehr auffällig mit dem Orange.
Ja, sehr geil, oder? Mhm. Das ist
gebunden.
Ja, es ist die Ausgabe, darf man das sagen? Von,
ja, klar.
Ja, also es ist 2001. Mhm. Es ist eine Ausgabe von 2002, glaube ich. Ja. Und hat so, das kann man jetzt ganz schwer hören,
ja,
vielleicht beim Blättern.
Ja, dicke Seiten.
Dicke Seiten.
Ja.
Und
wenig Text.
Wenig Text. Das ist ein tolles Buch, hat wenig, ja, Text. Und
Illustration.
Genau,
das ist ein Holzschnitt, ne? Das ist das.
Für mich ja.
Ja. Für dich?
Für mich sind es Holzschnitte, ja. Ja,
okay.
Und Siebdrucke, oder?
Siebdruck.
Ja. Und ist total liebevoll gestaltet.
Ich komme auf Holzschnitt wahrscheinlich nur, weil es alles in Braun- und Ockerfarben,
ja, ja,
gestaltet,
genau,
kann, ist, die,
ja,
Farbe.
Ja. Ja. Und ja, ich finde das fantastisch. Es ist übersetzt von Harry Rowold.
Ach, okay.
Und allein das ist, ach, ja, schon ein Grund,
das dass ist, man oh, liest, Scheiße, den haben, ja, wir, ja, den haben wir, mh, den, ja, haben wir vergessen bei unserer Spezialsendung.
Ja?
Ja, der gehört für mich ganz unbedingt dazu. Den wollte ich, ja,
Den hätte ich auch gerne mal auf der Couch
gehabt. Ja, das glaube ich. Ja. Das ist der, das,
Brackig Brausen.
Warte, du wollt.
Geil. Geil, geil, natürlich.
Ja.
Und, ja, und der hat das übersetzt. Das kann ja nur gut werden.
Okay, der
das
heißt aus dem Englischen. Das ist aus dem amerikanischen Englischen, ja. Mhm. Der Autor ist Jim Dodge.
Jim Dodge.
Ich habe noch ein anderes Buch von ihm gelesen, das ich auch großartig fand.
Aber wenn Harry das übersetzt, dann müsste es eigentlich doch Kinder- oder Jugendliteratur sein, oder? Oder hat er auch Erwachsenenliteratur übersetzt? Ich wusste gar nicht. Ich dachte, der hat sich so auf Kinderbücher spezialisiert.
Ich glaube nicht, dass es ein Kind... Also es ist, sagen wir mal so, es ist ein humorvoller... es ist... Ja, es ist aber gut, dass du das sagst. Es ist ein Märchen für Erwachsene.
Okay.
Also so würde ich das Ganze nennen, weil es erlaubt sich zum Glück Dinge, die, die so die normale Erzählstruktur für Erwachsene einfach verlässt. Und... ein bisschen was wie ein Märchen ist. Und ich glaube, der Autor, der Herr Dodge, hat unglaubliche Freude gehabt bei dem Buch. Mhm. Und ich nehme an, deswegen auch diese Illustrationen da drin, die sind ja auch alle so ein bisschen, das ist so zwischen unterhaltsam und gruselig manchmal, wie so eine Clownspuppe manchmal auch sein kann. So.
Okay.
So. Und
du musst den Titel jetzt noch nennen. Oder warst du den ganz zum Schluss?
Also, das Buch, genau. Es ist, das Buch heißt Fab.
Ah, Fab.
Ja.
Okay.
Ja, ich kann ja mal kurz was anlesen.
Ja.
Ich fange wahrscheinlich einfach mit dem Anfang an. Ich würde jetzt gar nicht so viel verraten wollen, gerade was das Ende angeht, weil das Ende kann ich dem interessierten Hörer, ich kann das nur empfehlen, weil es macht einfach Dinge, die man jetzt, glaube ich, wenn man das Buch überhaupt nicht kennt und überhaupt nicht weiß, was einen erwartet, freut einen das, wenn man diese Literatur zu schätzen weiß. Oder wenn es auch der eigene Geschmack ist.
Das heißt, wir starten am Anfang und hören irgendwo gleich wieder auf.
Ja, genau. Also es wird dann, ich habe eben kurz überlegt, weil es ist natürlich auch eine Weile her, dass ich es gelesen habe, ob ich mittendrin einsteige. Aber bevor ich jetzt eine Stelle finde, die vielleicht entweder zu viel verrät oder...
gut, aber ey, ein Buch am Anfang nicht packt, dann ist es auch...
Ja,
ne? So, es also, muss schon. Muss ja auch funktionieren, der Anfang.
Ja, wir gucken einfach mal, wie es wird. Gucken wir mal, ob ich das jetzt lesen kann. So um die Uhrzeit und...
Die Bierzeit.
Ja, um die Bierzeit, genau. Also Jim Dodge, Fab. Gabriel Santee war 17 Jahre alt und im dritten Monat schwanger, als sie Überschall Johnny Mackhurst heiratete. Den Boeing-Testpiloten und frisch gebackenen Erben eines bescheidenen Eisen- und Haushaltswarenvermögens. Die Zeremonie fand in einem mit Girlanden aus Krepppapier geschmückten Hangar auf dem Flugplatz von Moffett im Beisein von etwa 20 besoffenen Kumpels von Überschall Johnny statt. Braut und Bräutigam standen während des Treuegelöbnisses auf der Tragfläche eines X-77-Düsenjägers. 2 Monate vor Gabriels Niederkunft riss es besagte Tragfläche bei 800 Meilen pro Stunde über der Mojave-Wüste mit Johnny am Steuerknüppel vom Flugzeug. Nach verbitterten Gerichtshändeln mit einer der früheren Ehefrauen ihres verstorbenen Mannes erbte Gabriel seine Hinterlassenschaft. Am 7. März 1958, 9 Tage vor Jonathan Adler Mackhursts, der zweite, drittem Geburtstag, nahm Gabriel ihn mit zum Paloma-Stausee, um Blaukiemenbrassen zu angeln und ein Picknick zu veranstalten. Kurz vor Mittag fegte ein heftiger Regenschauer über den See und sie setzten sich eilig wieder ins Auto. Auf Fahrer- und Beifahrersitz teilten sie sich sein Lieblingsmittagessen. Klappstullen mit Würstchen, saure Gurken, Kartoffelchips und Mihi-O-Saft getränkt. Getränk. Als sie mit Essen fertig waren, kuschelten sie sich aneinander und sahen zu, wie der Regen stetig auf den See fiel. »Meinst du, es hört nochmal auf, Johnny, oder sollen wir es lassen?« fragte Gabriel, aber Johnny war eingeschlafen. Als Gabriel wieder auf den See blickte, flog durch den Regen eine Ente heran. Sie wasserte 20 Meter vom wackeligen nördlichen Anlegesteg entfernt. Als der Regen ein paar Minuten später aufhörte, legte Gabriel Johnny, der immer noch schlief, sorgfältig auf dem Vordersitz zurecht, sammelte ein paar Stullenreste ein und ging hinunter, um zu sehen, ob sie die Ente nah genug heranlocken konnte, um sie zu füttern. Am Ende des Anlegers rutschte sie auf dem regennassen Holz aus, schlug sich schlimm den Kopf auf, rollte ins Wasser und ertrank.
Was?
Ja. So einfach kann man Dinge einfach mal erzählen.
Okay, ich dachte, es geht jetzt groß los und das, siehst du mal, und das ist schön.
Genau, und so solche Sachen überraschen einen dann immer wieder in dem Buch und es ist großartig. Und ja.
Sie wasserte, ist auch schön.
Sehr schön, ne? Die Ente wasserte.
Das hat ja. Harry übersetzt, ne?
Ja, es ist sehr geil. Wasserte. Ja, es ist geil.
Wusste ich zweimal so, was?
Ja, die Ente wasserte. Ja. Und die Ente hat auch noch eine ganz wichtige Rolle in dem Buch.
Okay.
Haben wir noch Zeit? Oder
ja, bitte. Ja, ne? Ja, okay.
Tiny, wie Jonathan Adler Mackhurst der Zweite später genannt werden sollte, vergaß viel vom Tod seiner Mutter, aber was blieb, war lebhaft. Allein auf dem Vordersitz des Autos aufwachen. Blätter, Blätter. Perlschnüre von Regen auf der Windschutzscheibe. Nach ihr rufen, wie schwer es war, die Tür aufzukriegen. Nach ihr rufen, als er hinausging auf den Anlegesteg. Nach ihr plärren. Die durchweichten Stullenreste, die morschen Lücken im Geländer. Seine Mutter, die mit dem Gesicht nach unten trieb, als hätte sie etwas gesucht, was ihr auf den Seeboden gefallen war. Ein großer Vogel, der um ihre Leiche herumschwamm. Die Explosion von Wasser und Flügeln, als er schrie. In Tinys verworrener Erinnerung, vom Kummer geschockt und verzerrt von der Zeit, wurde der Vogel, an den er sich schließlich zu erinnern gewöhnte, zum Schwan. Riesig, prächtig, sahnig weiß wie Marshmallows, Hals elegant geschwungen, Augen von unergründlicher Grenadine. Hätte er gewusst, dass es eine Ente war, wäre er vorsichtiger gewesen, als er Fab fand. Anfang April 1878, mitten während der schlimmsten Dürre, die je im Hügelland von Kentucky verzeichnet wurde, kam Jackson Santee auf die Welt und ins Leben. 16 harte Jahre später, die Warnungen seiner Verwandtschaft kann man das schneiden? Nee, ne?
Willst du? Aber eigentlich ist das ganz süß, weil wir müssen damit immer leben.
Ja, ihr lebt immer Quatsch. Das ist ja der Wahnsinn, was ihr da immer alles mitmachen müsst. Das ist echt schlimm, wenn ich lese das. Sehr schön. 16 harte Jahre später, die Warnungen seiner Verwandtschaft vor verheerender Narretei in den Wind schlagend, brach er, 40 Jahre nach allen anderen, zum kalifornischen Goldrausch auf. Während die letzten unverbesserlichen Pechvögel die tiefe Sierra auskratzten, steckte Jake Santee seinen Claim an einem kleinen Nebenbach ab. Nur ein paar bequeme Fußstunden vom besten Hurenhaus in Angels Camp entfernt. Müsste eigentlich da jetzt stehen.
Finde ich auch.
Ja. Er traf auf keine Ader, aber es war genug da, wenn man umsichtig war, um behaglich bis ans Lebensende auszureichen. Die nächsten 2 Jahre bereiste er Kalifornien zu Pferde. Er war nicht umsichtig. 3 Ehen, die längste hielt 7 Wochen, rissen ein ernstes Loch in seine Finanzen. Die Einnahmen aus dem Kartenspiel deckten seine Kosten für Getränke ab, aber vom Saufen kriegte er wahnsinnige Visionen. Immer bereit, dem inneren Licht zu folgen, investierte Jake üppige Beträge in überaus spekulative Unternehmungen und lernte auf die harte Tour, dass, wenn man das Geld so recht von Herzen liebt, der erste Kuss oft schon der Abschiedskuss ist. Seine 4. Ehe hielt einen Tag lang. Polly war Bibliothekarin in San Francisco. Die praktische Veranlagung, die er an ihr bewunderte und die, so dachte er, seinen Leichtsinn dämpfen konnte, kam unglücklicherweise auch in der Hochzeitsnacht zum Tragen. Als sie ein Buch aufschlug und anfing zu lesen, fand Jake sie an Ort und Stelle in Bar ab. Einiges von dem Baren gewann er beim Pokern in den Hafensaloons zurück, aber dann verließ ihn das Glück. Er war wochenlang auf der Rolle. Dann, mit weniger als $1,000 im Geldbeutel, kehrte das Glück bei einer hochkarätigen Runde im Barbary Hotel zu ihm zurück. Er gewann $17,000 und bekam 376 Hektar nördlich des Russian River entlang der Pazifikküste überschrieben. Am nächsten Tag ritt er los, um sich das anzusehen. Die Farbe des Flusses hatte es ihm angetan. Er war von der gleichen dichten Klarheit wie die smaragdgrünen Klamotten von Crazy Joe Kelso. Es war Ende September und dort, wo Sonnenstrahlen den Redwood-Baldachin durchstachen und das Wasser berührten, konnte er das schimmernde Blitzen von Lachsen sehen, die flussaufwärts zu ihren Laichplätzen zogen. Sein Pferd bauchtief im Goldfarn ritt er, soweit er konnte, am Fluss entlang und dann hinauf in Richtung auf den Gualala. Sein Besitz lag am Ende eines langen Höhenzugs, beide Hänge dick mit Redwood- und Douglas-Tannen bewachsen. Eine große Zwei-Schlafzimmer-Hütte stand im massiven Schatten eines hohen Nussbaums. An jenem stillen Abend konnte er den 8 Meilen entfernten Ozean hören. Er richtete sich häuslich ein. Ja, und dann geht's, ich könnte noch stundenlang weiterlesen, aber das ist dann die Geschichte von Jake.
Auf jeden Fall ist geil, wie schnell am Anfang gleich Leute eingeführt werden und auch gleich wieder beendet werden.
Absolut.
Das finde ich super. Ja,
es ist halt, da ist jemand, der geht dann und der hat ein Kind und dann geht er auf den Steg und dann fällt er um, ist er tot. Wie im echten Leben.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Hast du da Erfahrung?
Ja, ich glaube, manchmal ist das ganz, ganz schlimm. Es ist ganz so ganz unspektakulär. Ne?
Er wollte gerade anfangen zu leben.
Und Ja, und dieses Buch nimmt einen verwunderlichen Verlauf und ist eine große Freude.
Und man lässt sich trotzdem noch überraschen. Also auch wenn man das Tempo am Anfang gleich merkt, so, okay,
es ist,
der hakt hier schnelle Sachen schnell ab.
Ja, und, genau. Ja. Und am Anfang ist es auch eher so, dass er so ein bisschen so, er gibt das Setting schnell vor, damit man weiß, worum es geht. Und dann ist es aber eine große Freude, diesen Charakter, dem so zu folgen, weil er wird ein sehr alter Mann, der auch mit über 60 Jahren Dinge macht, die einfach sehr lustig sind.
Okay.
Ja. Und er hat dann auch, das kann man spoilern, nochmal eine vierte Frau. Da ist er dann 62 oder so und da wird er nochmal Vater. Und
okay, aber, das heißt, sie ist deutlich jünger.
Deutlich jünger.
Wenn sie nur schwanger wird.
Genau. Und,
oder wie weit sind wir hier im Märchen? Schon noch?
Es ist Märchen.
Ja?
Ja.
Okay.
Also es ist, es kommen, glaube ich, so alle Sachen, die man sich manchmal so wünscht, wenn man sich Dinge ausdenkt, die kommen in dem Buch vor. Und es ist so ein bisschen die Unzerstörbarkeit eines jugendlichen Triebes, wo einem dann aber mit späteren oder mit mehr Anzahl an Jahren irgendwie das Leben einem sagt, okay, das schaffst du jetzt nicht mehr.
Ist mal Butter bei die Fische.
Genau, ja? Butter bei die Fische, komm. Kann ja nicht dein Ernst. Ja. Ja, und es ist, ich weiß nicht warum, also ich habe den Autor, ich glaube nicht, dass es als Hörbuch das schon gibt. Müsste ich mir aber mal Gedanken machen, ob das wirklich als Hörbuch auch, aber ich glaube schon. Also als zum Selbstlesen auf jeden Fall empfohlen und ich glaube auch als Hörbuch machbar. Ich weiß gar nicht, warum es das nicht gibt. Der hat auch noch einen anderen Roman geschrieben, der sogar noch mehr in diese Richtung geht, dass es, glaube ich, ein sehr schönes Hörbuch werden könnte.
Mhm. Ja, im Zweifel selber Rechte sichern und selber machen.
Mhm.
Ist ganz geil. Klingt gut.
Ja, ich glaube, es ist, also es wird, würde echt, das, ich glaube, das würde funktionieren. Wäre wahrscheinlich auch sogar ein cooles Hörspiel.
Auf jeden Fall. Wenn es Rollen gibt und wörtliche Rede so ein bisschen schon vorgelegt.
Ja, oder man schreibt es tatsächlich dann richtig so um. Ne?
Ja, okay, aber das ist dann,
Ja. Na, den Rest kriegen wir jetzt auch noch.
Ne? Den kriegst du auch noch.
Ja.
Und den Rest vom ersten Bier bitte auch.
Ja, nee, das kann ja wohl nicht sein. Das steht hier,
hier wird ausgetrunken.
Ja, das kann ja wohl nicht sein. Steht neben dem Sofa.
Nils, danke, dass du da warst.
Danke, dass ich eingeladen wurde von dir. Es war großartig, es hat Spaß gemacht. Jetzt haben wir gar nicht über dich gesprochen.
Müssen wir auch nicht.
Nächstes Mal.
Ja,
wir wechseln mal die Rollen. Also.
Ja, können wir auch mal machen.
Du hast jetzt, das wäre eigentlich sehr interessant zu wissen, weil du hast jetzt ja so viele getroffen.
Mhm. Aber ich habe schon auch immer ein bisschen was zwischendurch preisgegeben, so ist nicht.
Mhm.
Und wir haben ja auch diese 1-2-Spezialsendung, wo Josef und ich zu zweit alleine sind und erzählen, warum wir das machen oder feiern Geburtstag und besaufen uns und erzählen ziemlich viel Quatsch und unter anderem auch über uns. Also wenn man jetzt die kontinuierlich folgt, dann hat man, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild. Also ich müsste nicht auch explizit nochmal als Gast herkommen. Aber wenn du meinst, das können wir drüber nachdenken. Als Jubiläum 2021.
Ja, das wäre, das würde ich gerne gestalten.
Okay.
Das würde ich echt gerne gestalten. Das wäre echt cool.
Dann hören wir uns wieder.
Super. Ich danke dir.
Tschüss.
So, jetzt gehe ich mal für kleine Jungs.
Jetzt gehst du mal.
Das war Nils Nellissen und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Ne, weißt Bescheid.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei
Hörgestalten.
Hörgestalten.